Hallo David.
Hallo Robert.
Na, alt Schicki?
Ja.
Punkt.
Ich bin krank.
Ja? Was hast du denn?
Ich weiß nicht, ich fühle mich gar nicht gut seit 2 Tagen.
Und jetzt hast du mich ins Tonstudio gelockt, damit ich auch krank werde?
Ja, ich werde jetzt gleich anfangen zu husten und zu schnaufen, aber wir mussten einfach...
Halt mir fest, so in den letzten 4 Wochen hast du mich betrogen, belogen und jetzt willst du mich krank machen.
Ja, wo habe ich dich belogen?
Ich glaube, das passt dir jetzt gut in die Aufzählung.
Okay, alles klar.
Irgendwas war doch zwischendrin.
Na, Babygirl war, das so war betrogen. Ja der Betrug, belogen,
so
belogen weiß ich nicht,
irgendwas
ich belogen.
Ich glaube, irgendwas war.
Belogen?
Müssen wir nochmal reinhören. Das ist ein bisschen harter Vorwurf, mal, ohne das belegen zu können.
Nee, ach, ist egal, sag einfach. Kannst einfach sagen, was du willst.
Ja, bestohlen.
Wir sitzen einfach mal wieder voreinander. Das ist jetzt gefühlt einen Monat her, habe ich das Gefühl.
Vielleicht länger.
Länger. Ja,
ja,
schön.
Ende Oktober. Jetzt am Anfang Dezember.
Wurde mal wieder Zeit. Jetzt haben wir noch ein bisschen was zu machen. Wir haben vorhin schon gehört, wir dürfen dieses Jahr, weil wir so überbucht sind mit Werbung, keine Folge ausfallen lassen. Also ihr werdet sagen, geil, mehr Content. Wir sagen, hui,
seid dabei bei der,
Live-Silvester-Party
von Zeilbech und Schwafel. Gesponsert von...
Genau.
Ja, also Leute, es gibt wunderbare Inhalte, die wir uns erdenken werden. Wir wissen alle zwischen Weihnachten und Silvester.
Nee, Moment, es startet,
in Hollywood?
Es startet noch Sonic 3, glaube ich, Ende des Monats.
Na, aber da war auch mal eine Extended Sonic-Besprechung.
Ja, die Sonic-Folge.
Ja. Minute 13 müssen wir ganz besonders auswerten.
Ja.
Wir haben nur noch, wir haben so ein paar Januar-Sachen, die können wir so mit rüberschleifen. Hattest du Criminal Squad 2 gesehen eigentlich?
Nee, ich bin an dem Tag, glaube ich, gar nicht mehr aus dem Haus gegangen, weil dann zu viel zu tun war.
Ach so, weil auch dieser Techniker nicht kam.
Ja, genau, stimmt, das war das Ding, genau. Die haben übrigens heute angerufen. Vielleicht kann ich ganz kurz, es haben ja so ein paar Leute mitbekommen, ich habe mich online
beschwert. Möchtest du den Anbieter nennen?
Ja, 1&1.
Der klärt auch nie aus seinem
Möchte ich, nee, also bei denen ist ja egal, die werden ja jetzt nun auch nicht mit mir zusammenarbeiten. Wenn sie das wollen, werde ich sagen, euch bewerbe ich auf keinen Fall. Mit denen habe ich nur Stress.
Hey, du machst dann so ein, du bist der Geläuterte. Nachdem ihr eine große Depression zusammen durchgemacht habt, seid ihr dann beste Freunde. Du musst eine Vision formen, David.
Nee, ich kann doch nicht beste Freunde mit dem Feind sein.
Na doch, das ist ja gerade das. Wie oft gehen Filme so aus und dann sagt man, na guck mal, haben sie sich mal ausgesprochen.
Ja, sowas würdest du sagen. Ich würde dann hinterher rauskommen, weil ich der Schlauere von uns beiden bin, würde ich sagen, so, ja.
Du bist so schlau, dass du 1&1 statt Telekom genommen hast.
Ja, ich wusste, viele Leute haben mir das geschrieben, habe ich gar nicht gewusst, dass das eine schlechte Idee ist, aber jetzt weiß ich.
Alles ist eine schlechte Idee aus der Telekom.
Die haben auf jeden Fall, es hieß ja so einen Monat lang, sie schicken mir einen Techniker, also meine Internetverbindung ist ja so schlecht, ich habe 100 Mbit und die Download- und Upload-Geschwindigkeit vor allen Dingen sind so mies, dass der Techniker dann direkt gesagt hat, der das online auch überprüft hat, den habe ich das so rübergeschickt, die Daten, meinte so, oh, ah, da müssen wir was machen. So, also weil ich im Grunde ja auch, ich bezahle ja weiter, das Ding ist, die buchen mir ja fleißig weiter ab, den Betrag für die 100 Mbit, aber die werden mir nicht geliefert.
99 im Monat?
Und dann hieß es, der Techniker kommt in einem Monat so. Und da ist mir der Kragen geplatzt. Jetzt war ja dieser Monat um am 27. Und der Techniker kam nicht. Gerade eben, bevor ich hierher gekommen bin, riefen die an und meinten, ja, die Techniker waren ja vor 2 Wochen da und sie sind nicht anzutreffen gewesen. Habe ich gesagt, so, seid ihr bescheuert? Also, ja, aber ich kann ja nur sagen, was hier steht. Ich so, dann steht da was Falsches. Die sind nicht da gewesen. Ich war den ganzen Tag da und habe 2 Pressevorführungen ausfallen lassen. Unter anderem den hochgradig wichtigen Criminal Squad 2, bei dem ich mich bis jetzt frage, warum es da einen zweiten Teil geben
wird. Das war doch erfolgreich, der war doch gut.
Der war nicht gut.
Klar, der
war der halt,
ging doch so ein bisschen rum wie
der hat,
mal wieder Heat-Vibes.
Der hat Heat geklaut, also es ist Heat einfach
aber
nachgemacht.
Gut, war unterhaltsam.
Okay.
Du unterschätzt Gerard Butlers Dauerqualitäten im B-Movie-Segment.
Der auch wirklich einer der Leute ist, der wirklich diese Filme macht, so wie Plane ja auch
ja,
zuletzt,
das ist
die
jetzt,
immer
das
ins
ist
Kino kommen.
Weniger talentierte Nicolas Cage, aber er macht es genauso.
Ja, aber seine Filme kommen wenigstens noch alle ins Kino.
Wieder. Der war nochmal 10 Jahre lang gar nicht im Kino.
Vielleicht kommen wir da nochmal an irgendwas ran, dann schauen wir den einfach und dann sprechen wir in der Silvesterausgabe darüber. So, ich würde sagen, worüber reden wir heute?
Worüber wir heute reden? Über, also die Golden Globes wurden bekannt gegeben.
Mhm.
Ne? Also unser beider Lieblingsfilm hat Rekorde aufgestellt.
Welcher Lieblingsfilm?
Also wenn wir es zusammenzählen, hat er bestimmt 10 von 10 Punkten bei uns.
Ich weiß gar nicht,
Perez.
Wir haben so viele jetzt. Nee, ich habe ja nur 1,5 gegeben.
Ach so, na okay.
Ich glaube, dann hast du ihn hochbewertet.
Dann, okay. Wir gucken mal ein bisschen, was so newstechnisch passiert ist. Heute Morgen Knaller-Trailer gedroppt aus meiner Sicht.
Mhm.
Wo wir noch nicht wissen, was du dazu denkst.
Mhm.
Und dann haben wir uns Star Wars Skeleton Crew angeschaut. Wir werden herausfinden, was ist denn Ed Etten für ein Planet? Wir haben uns den neuen Herr-der-Ringe-Film angesehen. Und ich habe nach der Vorname und der Nachname noch den Spitznamen mitgebracht. Und du.
Deinen eigenen.
Was machst du denn jetzt? Es ist ein Millionenerfolg von Sönke Wortmann.
Ja.
Hab mal Respekt.
Ja, nee.
Und David hat sich den Musical-Knaller des Jahres angeguckt, zumindest an den Kinokassen, Wicked.
Ja.
Hat er sich, waren die Leute alle grün und rosa angezogen?
Es waren viele grün und rosa angezogen. Das war ja so ein Special Screening, so heißt es ja mittlerweile. Wenn man zu geizig ist, die Talents einzuladen oder die nicht kommen wollen, dann macht man diese Special Screenings. Da nochmal schönen Dank. Also ich muss wirklich sagen, bei Nosferatu war es ja auch so. Popcorn, man darf sich ein Popcorn holen. Sobald man ein zweites Popcorn möchte, muss man bezahlen. Als Premiere, es war die Weltpremiere von Nosferatu und so war es bei Wicked jetzt auch wieder. Da konnte man sich dann über das Popcorn, was da schon seit Stunden gestanden
David,
hat.
David, das Kino muss voll sein. Das sieht gut aus. Das Popcorn, was man bezahlt, das sieht man nicht auf Fotos.
Ja,
das hört man nicht am Klatschen.
Naja, also es ist...
Das ist Marketing, David.
Ja, okay.
Das Marketing.
Ja, auf jeden Fall, es war niemand da, aber es waren viele Fans da, die sich echt auch, also ich hatte meine Kleine dabei, die sich auch rosa angezogen hat und dann ging's los. Mit Wicked. Wie der war, erzähle ich euch dann aber gleich.
Gab es ein bisschen so Getanze und Mitgesinge im Dings von so Broadway-Fans?
Wollen wir nicht erstmal begrüßen, die Leute?
Ja, so, wollte nur mal kurz so, ja, nein, vielleicht.
Nee, das wäre ein Spoiler. Ich will nicht zu viel verraten.
Okay, aber ich bin da was Großem auf der Spur.
Ja, bist du.
Und damit herzlich willkommen. Der will gerade, jetzt trink mal ruhig Wasser.
Warte.
Zu zwei wie Pech und Schwafel. Toll, David hat gar nicht mitgemacht.
Ja. Aber ich bin jetzt gut hydriert. Jetzt kann ich mich dieser Folge widmen.
Hydriert?
Was wollen wir zuerst besprechen?
Na,
News, würde ich sagen.
Ja.
Gute Idee, Robert.
Klasse.
Ich habe heute Morgen von dir schon die Nachricht bekommen, aber auch selber gelesen, gehabt, dass, und da war ich ganz überrascht, Chris Evans ist zurück im Marvel Cinematic Universe. Er war ja nicht lange weg, er ist ja dieses Jahr schon da aufgetaucht und jetzt hat er, ich weiß gar nicht, wo das heute bekannt gegeben wurde, wurde gesagt, dass er in Avengers Doomsday auftreten wird in einer Rolle, die bisher noch nicht namentlich weiter erläutert wurde. Also ob es Captain America ist oder er als Johnny Storm zurückkommt. Oder wie ich ja glaube, dass er als er selbst reinkommt und nochmal erklärt, so wie er das ja damals schon am Ende von Avengers Endgame gemacht hat, da hat er ja kurz danach gesagt, ja, ich bin jetzt erstmal raus aus dem Marvel Cinematic oder für immer raus aus dem Marvel Cinematic Universe. Er will sich neuen Aufgaben widmen. Er will mal was Neues machen. Er hat das Gefühl, seine Karriere ist bereit für mehr. Und ich dachte jetzt schon dieses Jahr so, okay, für einen Cameo-Auftritt ist ja nett, aber jetzt direkt wiederzukommen in einem großen Avengers-Film, ach, weiß ich nicht, Robert.
Der Paycheck muss gigantisch sein.
Ja, wahrscheinlich.
Und sein Talent ist einfach begrenzt.
Ja.
Und einer wie er kann in sowas oder in hier Onion Glass, nicht Onion Glass, im ersten Knives Out, so das ist so seine Kragenweite an Qualität, wo er in der
Ghosted.
Wo er so an der zweiten Reihe neben einem Talentierteren sein kann, wegen dem die Leute eigentlich ins Kino gehen. Also hinter einem Robert Downey Jr. oder einem Mark Ruffalo kannst du den hinstellen, dann kann er sagen, guck mal, ich bin in diesem Erfolgsfilm dabei. Neben einem Dwayne Johnson, Red One, siehst du schon, was passiert. In diesem Netflix-Ding, was war das? Da hat er
Ghosted,
auch irgendwas...
Ghosted meinst du?
Nee, der war...
Der war Apple, glaube ich.
Es gab diesen anderen, war das nicht zusammen mit Ryan Reynolds? Da war er doch auch Gegenspieler.
Ach so,
mit
The Gray Man, meinst
Kloppe
du?
Kloppe im Brunnen, war doch Chris Evans, oder?
Nee, das war Ryan Gosling.
Ah, das war Ryan Gosling.
The Gray Man,
trifft doch auf
du?
Wen? Ja, aber ist er nicht der Gegenspieler? Ist Chris Evans nicht in The
der
Gray
ist
Man?
Ist der Böse, ja.
Genau. Da siehst du auch wieder, gegen Ryan Gosling hat er nicht richtig eine Chance. Er hatte zwei Momente, wo er ein bisschen was gezeigt hat. Hast du Gifted gesehen gehabt? Diesen Film, Begabt heißt der bei uns. Das war ein Apple-Film. Und ihr fandet doch Defending Jacob nicht so schlecht auch, ne?
Cardi fand das nicht so schlecht, okay. Ja. Ich habe es gar nicht erst geguckt.
Das
Snowpiercer würde ich ja noch nennen.
Stimmt. Stimmt, aber auch da ist es mehr die Geschichte und die Figuren und das ist Tilda Swinton.
Tilda Swinton,
Tilda
ja.
Swinton und dann der...
Ed Harris.
Genau, das sind eher die, warum.
Naja.
Da ist ja auch wieder jemand, der so sieht gut aus. Ne?
Genau, das Publikum folgt seiner Figur, während er sich durch die verschiedenen Abteile des Zuges staunt. Da muss er nicht viel können. Aber ich dachte da immer, da ist Potenzial da. Und dieses Potenzial ist entweder nie ausgeschöpft worden, weil er jetzt ja eben, nach Marvel hat er dann halt nur in Schrott mitgemacht, wie diesem Ghosted.
Also hochbezahlten Schrott.
Ja.
Aber ich glaube, das ist ein netter Dude und er hat genau seine Nische gefunden, wo er eine für sich erfolgreiche Karriere machen kann. Ich nehme ihm das nicht übel und das ist genauso erwartbar wie langweilig, finde ich, dass sie da mit Marvel jetzt die Russo-Brüder, Robert Downey Jr., jetzt Chris Evans, ich würde tippen, es wird Captain America, ziemlich sicher. Weil die Idee ist, glaube ich, dass sie auf ihren alten besten Freund treffen und gegen den kämpfen müssen. Besonders für Spider-Man wird das, glaube ich, so der Gedanke sein, in die Augen seines Mentors zu gucken und gegen den zu kämpfen. Und im Grunde ist es ja dann eine Neuauflage von Civil War auch so ein bisschen. Ne? War ja schon immer Downey Jr. gegen Chris Evans, immer wieder im MCU, wenn es um Verantwortung ging. Es wäre nichts Neues.
Ich habe eine neue.
Ich habe eher Lust auf diesen angeblichen Hugh Jackman trifft auf, also Wolverine trifft auf Hulk-Film, wenn das wirklich kommt.
Ja,
das ist so ein Gerücht, ja, dass die beiden, sie dürfen ja keinen eigenen Hulk-Film machen, weil Universal die Rechte an Hulk hat, aber immer wieder so als Figur, die dazugehört, kann Disney, glaube ich, Hulk verwursten.
Ich fand die Newsmeldung viel spannender, dass es gleich zwei neue Evil Dead-Filme geben wird. Einer wurde gestern angekündigt von Sebastian Vanicek, der hat diesen Spiders gemacht, beziehungsweise Infested, beziehungsweise Vermin, den ich sehr gelobt habe, diesen französischen.
Ich habe ja so einen Harry Potter-Schrank zu Hause, oben eine fette Kreuzspinne, die Tage sitzen.
Ja.
Da dachte ich, ich habe sie noch eine Woche da gelassen, sie wurde immer fetter. Ich dachte, oh nee, die ist schwanger. Ich musste sie rausbringen, weil ich die ganze Zeit an Spiders dachte. Ich will nicht überall diese Netze und tausende Spinnen in diesem kleinen Raum haben.
Wenn ihr euch entsinnt, ich habe den ja schon vor einem Jahr besprochen, du kürzlich, ne?
Ja. Das ist einfach der intelligentere von uns.
Ja. Ich bin aber auch immer der Zeit voraus, kann man ganz klar sagen. Du mochtest den auch, ne?
Sehr.
Ja. Ich hatte ihm sogar 4 Sterne gegeben. Sebastian Vanicek hat. Ja, okay. Sebastian Vanicek hat Ahnung. Bei dem hatte ich das Gefühl, vor allen Dingen als bei Evil Dead Rise angekündigt wurde, dass Lee Cronin die Regie übernimmt. Der hatte vorher nur. Ah, wie hieß das? Hole in the Ground hieß der Film, glaube ich. Da geht es um einen Film, da ist ein riesiges Loch in der Erde. Wer hätte das bei dem Titel gedacht?
Das ist Snakes on a Plane-Qualität.
Ja. Wortwahl. Und der war stimmungsvoll, aber hat nicht darüber hinaus nicht so wirklich funktioniert. Und da dachte ich noch so, oh, kann der Evil Dead? Und Evil Dead Rise hat mir ja dann wirklich gefallen. Bei Sebastian Vanicek habe ich diese Fragen nicht. Da glaube ich wirklich, der kann das. Und er hat gestern auf seinem Instagram-Account angekündigt, 2026 wird Evil Dead Burn, so soll er heißen, kommen. Er möchte den gerne zu so einer richtigen Terrornummer machen, also wieder zurück zu dem, was Evil Dead 2013 auch gemacht hat. Und es soll noch ein weiterer Film kommen. Was das dann aber ist, das ist noch unklar, ist noch nicht benannt worden. Aber ich finde es cool.
Und der zweite Film?
Der zweite Film?
Hast du nicht gesagt, es sollen 2 Evil Dead-Filme kommen?
Ja.
Und der macht beide?
Nee, er macht nur einen. Der zweite Film, der kommt von jemand anderem, von einem anderen Team. Aber was das ist, wie der heißt und worum es geht, das ist noch unklar.
Ich dachte, das kommt hier noch hinten.
Nee, es wurde gestern nur gesagt, erwähnt von, ich glaube, bei Bloody Disgusting haben sie es gemeldet und da hieß es, nur dieser eine ist jetzt bekannt.
David, hast du den Trailer gesehen?
Du hast mir gerade gezeigt. Du hast mir gerade einen Trailer
gezeigt.
Weißt
du, wie das so funktioniert, wenn man eine Dynamik aufbaut? Man lässt sich nicht ins Messer laufen gegenseitig.
Ja.
David, hast du den Trailer gesehen?
Boah, gut, dass du fragst, Robert. Ich habe mir den Trailer von 28 Years Later natürlich angeguckt.
Du wirst angerufen gerade.
Von meiner Frau. Die muss jetzt warten. Oh, oh. Vielleicht will sie einfach mitmoderieren im Podcast.
Verstehe.
Ja, also dieser Trailer, den ich gesehen habe, ohne dein Zutun. Ich muss sagen, ich habe jetzt echt schon drauf gewartet. Jetzt Ende des Jahres, da schieben die Studios ja nochmal ein paar Sachen raus. Angeblich soll auch der Superman-Trailer noch kommen.
Ja, diesen Monat.
Diesen Monat?
Diesen Monat, ja.
Also es wird schon noch ein bisschen was kommen, was ich ja immer ganz gut finde, weil wir bringen ja alle unsere Jahresvorschauen immer im Januar dann raus.
Und wir brauchen ja schließlich Content für die Folge zwischen Weihnachten.
Und das auch. Man hat auch immer so, also so ich stehe jedes Jahr da und denke so, ah, also ab April hast du dann halt keine Trailer mehr. Ne? Also in den seltensten Fällen hat man die Trailer dafür so früh bekommen. In der Regel nur von den Filmen, die ich aber nicht besprechen möchte.
Aber jetzt von einem Film, der im Juni rauskommt.
Ja, 28 Years Later. Danny Boyle ist zurück. Alex
Aus
Garland.
Tagen wurden Wochen, wurden Jahre.
Mochtest du den Weeks Later?
Nein, wie soll ich das noch Podcast sagen? Ich habe heute schon, mein Nachbar André hat gefragt, können die ersten beiden was? Ich so, der erste war bahnbrechend. Wegen dem ersten ist erst so dieser ganze The Walking Dead Hype und so entstanden.
Ja, der zweite ist aber
besser. Den zweiten fand ich nicht so doll und den finden viele besser.
Ja. Ich bin gespannt, was jetzt dieser dritte macht. 28 Years Later gibt mir so ein paar Rätsel auf, denn im Trailer ist Cillian Murphy nicht zu sehen.
Doch.
Du sagst doch, ich behaupte nein. Er ist wohl da dabei, weil es gibt zwei. Es soll zwei geben. The Bone Temple kommt noch. Haben wir gerade nachgeschaut vor der Sendung. Nia Da Costa wird den machen. Das ist die, die auch.
Die erst in Candyman richtig gut war und dann richtig verkackt hat.
Was war
The Marvels, oder?
Hat die The Marvels gemacht? Ja, stimmt. Die hat die Marvels gemacht. Aber Horror in Candyman konnte sie. Also deswegen The Bone Temple, was auch immer das sein wird, auch wieder von Alex Garland geschrieben. Der hier spielt dann halt einfach 28 Jahre nach der Apokalypse. Sieht ein bisschen aus wie die Quiet Place oder gerade der letzte Quiet Place Film. Aaron Taylor Johnson spielt die Hauptrolle, was natürlich schwierig ist.
Der sieht aus wie der letzte Quiet Place Film?
Finde ich, ja. Da
weil es die Opening-Sequenz gibt, wie alles anfing?
Nee, es gibt doch in Quiet Place auch diese, die leben doch dann zum Teil so auf so Inseln in Kommunen.
Ja. Okay, aber der dritte Teil war halt so blöd.
Der dritte, den meine ich nicht. Achso, ich meine eigentlich den zweiten Teil. Okay. Ja, den dritten habe ich schon wieder aus dem Gedächtnis gelöscht. Nee,
das, nicht, dass wir hier...
Nee. Im zweiten Teil ist es ja so, dass sie da so sich auf Inseln zurückgezogen haben, weil da die Monster nicht hinkommen. Und hier ist dann natürlich irgendwie mal irgendwo mehr los. Sieht echt interessant aus. Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass ich nicht viel gesehen habe, weil der Trailer ist eher so ein Moodpiece und erzählt weniger die Handlung, was ich schön finde. Das ist bei Trailern ja selten geworden, dass da nicht einer 3 Minuten lang erklärt, was von vorne bis hinten passiert.
Soll ich dir sagen, was passiert?
Weißt du schon?
Also ich glaube, ja. Also Ralph Fiennes hat sich in einem Interview ein bisschen geäußert, dass er einen Arzt spielt. Wir sind ja einmal hier in so einem okkulten Ort. Der ist anscheinend ein Arzt. Und ich nehme an, dass Aaron Taylor Johnson und ich glaube, es ist Jodie Comer an der Seite, auf dem Weg sind, einen Arzt zu finden. Was diesen Grund gibt, warum sie diese Gemeinde verlassen und durchs Umland, was auch immer müssen, wo die Untoten alle durchstreifen. Das wird, glaube ich, die Mission sein, einen Arzt zu finden, um wen zu retten. Deswegen auch dieser Shot von dieser Insel mit diesem Friedhof, mit den Kreuzen, ist, dass ja trotzdem Leute sterben. Ich glaube, das ist die Mission.
Man sieht auch Untote, die seltsam, also es wirkt so ein bisschen so wie das, was Zombie-Filme ja gerne machen, dass Zombies dann plötzlich so einen...
Mutation?
Ja, so eine Mutation werden, wo dann, wie in I Am Legend zum Beispiel, wo die dann ja auch so richtig mit einem eigenen Gewissen oder mit zumindest... wieder so eine gewisse menschliche Komponente erreichen. Keine Ahnung, was das ist. Man sieht so Knochen, die aufgestapelt werden.
Aber ist es bei einem Legend nicht sogar so, dass sie sich als nächste Evolutionsstufe entpuppen? Oh, war das nicht so?
Boah, das ist
dass
so
das
lange
gar nicht
her.
So untot, dass sich, die werden erst untot und dazwischen werden sie ja, glaube ich, was anderes. Oder, das nee, das so war lang, bei Warm Bodies, glaube ich.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr.
Darüber müssten wir mal irgendwann eine Folge machen.
Zombies?
Wir haben nie über das Genre des Untoten, weil wir haben es mal so gestriffen, als wir über Dracula gesprochen haben, weil so dieses Okkulte und so ja die Vorläufer sind. Aber so George A. Romero und so die Geschichte des Zombie-Films haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht.
Nee, können wir gerne machen.
Können wir spätestens im nächsten Juni machen.
Ja, oder jetzt zu Silvester. Ja, das sieht geil aus. Also ich bin echt gespannt, was da draus wird. Alex Garland hatte mit Civil War jetzt, ehrlich gesagt, für mich nicht den Volltreffer gelandet.
Oh, super. Entschuldige.
Wird es bei dir in der besten Liste eigentlich landen?
Ja, ich habe schon geguckt, ja. Sogar ziemlich weit oben.
Oh, okay.
Naja, ich denke schon. Ey, was für ein geiler Job, oder? Irgendwo sitzen mit deinem Laptop oder Schreibmaschine, Bücher schreiben, abgeben, Millionen kassieren.
Eigentlich finde ich es sogar noch besser, darüber dann YouTube-Videos zu machen, wie jemand Bücher schreibt, da Filme draus werden, Millionen damit verdient. Dann machst du ein YouTube-Video darüber und ich würde jetzt nicht sagen Millionen verdienen, aber... Und verdient nicht schlecht damit.
David, weißt du das?
Das ist tatsächlich fast noch ein bisschen besser, der Job, muss ich sagen. Aber ja, damit würde ich bin durch mit den News.
Ja?
Ja.
Ja. Was mit den Globes? Willst du später darüber reden?
Würde ich danach drüber sprechen, ja.
Okay. Damit
weil wir reden ja gleich über einen Film noch, der bei den Globes nominiert ist.
Dann fangen wir, du meinst Herr der Ringe, die Schlacht der Rohirre?
Genau, 41 Oscar und Golden Globe Nominierungen jetzt schon.
Jeweils.
Jeweils bei beiden, meinst du?
Ja, ja, das bedeutet das Wort jeweils.
In allen Kategorien.
Ja. Lass uns mal bei denen reden, oder? Das ist der große, muss man sagen, es ist wahrscheinlich der größte Start der Woche.
Ich glaube, ehrlich gesagt nicht.
Wicked,
Craven
Wicked,
ist doch noch,
Wicked.
Oder?
Achso, Craven. Stimmt, diese Woche Wicked, Craven und Herr der Ringe.
Ja.
Was ist da eigentlich los?
Und ich glaube, der kleinste von allen ist die Schlacht der Rohirrim. In den USA trackt der ja quasi non-existent. Da hat er unter 20 Millionen. Sieht es so aus, als würde der einspielen. Auch in Deutschland habe ich das Gefühl, dass niemand darüber redet, was aber auch damit zu tun hat, dass Warner Brothers den Gefühl totgeschwiegen hat. Es gab ewig keine Trailer. Es gab nur einen Trailer. Und dann haben sie jetzt gerade die ersten 8 Minuten veröffentlicht.
Was auch! So wie bei Craven.
Mhm. Was immer so ein Zeichen ist, wenn das Studio, glaube ich, merkt, niemand interessiert sich dafür, lass mal noch schnell 8 Minuten oder, also immer 8 Minuten, das ist so eine seltsame Zeit auch, lass die mal veröffentlichen. Wobei hier ist es so, dass nicht die ersten 8 Minuten zu sehen sind, sondern 8 Minuten.
Die letzten 8 Minuten.
Nee, du erinnerst dich ja noch an den Film. Man sieht diese beiden Orks, die nach dem Ring suchen und das kommt ja im letzten Drittel des Films. Und diese Szenerie, wo König Helm auch schon...
Orks, die nach dem Ring suchen?
Mhm. Es gibt auch da diese Geschichte, dass König Helm, beziehungsweise dass so ein Geist über das Schlachtfeld ist und sie geht doch in den Tunnel, um den zu suchen. Und am Ende des Tunnels kommt sie raus und sind dann da 2 Orks, die Ringe von den Leichen abnehmen, weil sie für Sauron quasi nach dem einen Ring suchen. Und mit denen wird sie konfrontiert. Und das ist ja... letztes Drittel. So, und diese 8 Minuten sind unter anderem zu sehen. Jetzt auf YouTube könnt ihr euch das angucken.
Was ein bisschen auch merkwürdig ist, weil der Film führt ganz am Ende, schnitzt er sich so auf Figuren, die ihn alle kennen aus der Welt von Herr der Ringe, um im Grunde ein Franchise zu starten. So fühlt es sich an.
Ja.
Warum sie da so Figuren reinbringen?
Also das ist, ich habe gestern...
Ich hole euch mal ganz kurz inhaltlich ab. Herr der Ringe, die Schlacht der Rohirrim, ist ein Anime, 134 Minuten lang und spielt so circa 200 Jahre, bevor Bilbo Beutlin den einen Ring bekommt. Und auch damals gab es schon Streitigkeiten unter den Menschen und deswegen sind wir in Rohan und Rohan wird angeführt vom König Helm Hammerhand. Und unter seinen Gefolgsleuten gibt es aber auch Menschen, die einfach nicht unbedingt d'accord sind mit dem, wie er so sein Volk führt. Darunter Freka, der Fürst der Dunländer, und der will deswegen seinen Sohn Wulf mit der Tochter von Helm Hera verheiraten. Die kennen sich beide schon von Kindheitstagen an. Und dann kommt, finde ich, der Knallerpunkt, wo ich dachte so, was ist das denn? Sagt der, nö. Und der andere sagt, doch. Und dann sagt der andere wieder, na, du klemmst jetzt draußen meiner Keilerei vor dem Palast. Ja. Und ich denke mir so, was ist denn das für ein Niveau? Und das fand ich so ein bisschen schwierig. Und darauf basierend gibt es quasi einen Zwischenfall und einen großen Durst nach Rache von Wulf. Und damit kommt es zu einer großen Schlacht. Und die Hornburg wird dabei großer Schauplatz.
Du sagst große Schlacht, meinst aber eigentlich 12 Reiter, die über die Steppe reiten mit 4 Elefanten im Schlepptau.
Das war meine Aufgabe, erstmal das Produkt ein bisschen zu beschreiben.
Produkt ist übrigens eine schöne Beschreibung dafür. Da kommen wir später noch dazu, weil das ist ein Film, der so lieb und leidenschaftslos ist und der nur aus einem Grund fertiggestellt wurde. Nämlich um die Rechte nicht zu verlieren, weil das muss man klar sagen.
Echt? Das habe ich gar nicht
so gesehen. Hast du nicht gewusst? Nee. Der Hollywood Reporter hat das.
Selten aber passiert.
Der Hollywood Reporter hat das vor ein paar Jahren tatsächlich schon reported. Vor 10 Jahren kam ja der letzte Live-Action-Film. Und Warner Brothers hat seitdem ja keinen weiteren Live-Action-Film gebracht. Ja. Stattdessen war es ja dann so, dass an Amazon die Rechte für die TV-Serie gegangen sind. Die eigentliche Lizenz lag ja seit den 70er Jahren bei der Soul Sense Company.
Das ist noch besser als Alex Garland sein. Erbe von großen Filmrechten, die alle 10 Jahre auslaufen.
Oder jetzt in dem Fall, wie gesagt, es gibt so einen Typen, Soul Sense heißt der, der hatte sich beim Tolkien-Erbe oder eigentlich hat er sich von United Artists, was ja so ein Studio damals noch war, hat er sich die Rechte abgekauft, die haben nichts damit gemacht gehabt und hatte dann in den 70ern diesen ursprünglichen von Ralph Bakshi, diesen Zeichentrickfilm, den hatte der gemacht.
Der Hobbit, ne?
Nee, nicht der Hobbit, sondern der Herr der Ringe tatsächlich. Der
es gab auch einen Hobbit-Zeichentrickfilm.
Ja, aber der Hobbit gab es nicht. Es gab einen russischen Film, glaube ich, auf der Hobbit basierte. Und der Herr der Ringe ist ja nie fertiggestellt worden, weil das alles zu teuer war und Ralph Bakshi irgendwie da den Verstand drüber verloren hat. Und dann hat Soul Sense quasi nur noch die Rechte weitergegeben an Warner Brothers unter anderem oder New Line Cinema, die ja dann die Herr der Ringe Filme gemacht haben. Und seit Jahren haben die sich dann gestritten, weil es unter anderem hatte Soul Sense Warner Brothers vorgeworfen, dass sie ihre Obligationen nicht erfüllen würden, um die Rechte weiter zu behalten. Und dann hatte Warner Brothers in so einem Notmove quasi jetzt diesen Anime ins Leben gerufen, woraufhin Soul Sense die Rechteinhaber geklagt haben und gesagt haben, hier in unserem Vertrag wird spezifisch ausgesagt, dass es ein Real-Life-Film sein muss. Ein Anime gilt nicht. Da hatten die denen aber schon einen Auftrag gegeben. Was jetzt aber passiert ist, ich glaube 2022 hatte dann Embracer. Das ist so ein schwedisches Konglomerat, die eigentlich hauptsächlich Videospiele machen. Und die haben, um an die Videospiellizenzen zu kommen, haben die alle Lizenzen gleich gekauft. Letztes Jahr wurde bekannt gegeben, dass die das für ein Schnäppchen bekommen haben, 400 Millionen Dollar, obwohl eigentlich die Herr-der-Ringe-Lizenz auf mehr als 2 Milliarden Dollar geschätzt wurde. Aber die haben einen guten Deal gecuttet und als Embracer übernommen hat, die jetzt die Hauptrechteinhaber sind, haben die quasi diesen Rechtsstreit mit Warner Brothers gesettelt, sodass dieser Film jetzt erscheinen durfte, dass Warner Brothers darf auch weiterhin Filme machen unter Freigabe von Embracer. Aber dieses ganze Ding, die Schlacht der Rohirrim, gibt es, weil irgendjemand gesagt hat, scheiße, wenn wir das nicht machen, dann sind wir die Rechte los.
Das ist quasi der neue Fantastic Four.
Ja, oder auch Resident Evil hatte ja Konstantin, diesen Welcome to Raccoon City, den gab es ja auch nur, weil jemand gesagt hat, wir verlieren die Rechte. Alle 8 oder 10 Jahre, in dieser Zeit muss dann eine Produktion gestartet sein. Das ist erstmal die Vorgeschichte zu diesem Film und eigentlich muss man da nicht viel mehr wissen. Und wenn man sich den Film dann anguckt, merkt man dann auch recht schnell, wow, hier ist ja wirklich gar nichts passiert. Also ich fand den deutlich schlechter als du, auch ehrlich gesagt, als ich deine Erzählung dann hinterher hörte. Du meintest, dass du den, glaube ich, nicht schlecht fandest, ne?
Nach dem Kino direkt. Mhm. So lala, habe ich gesagt.
So lala.
Da habe ich ein bisschen drüber geschlafen. Ich glaube, ich habe ihm 4 Punkte gegeben, also 2 Sterne.
Achso, ja, ich auch.
Oder 2,5, irgendwo so. Ja, der hat ich sag mal so, fangen wir mit den guten Sachen an. Der hat ein gutes Sounddesign.
Das Sounddesign, genau. Das hätte ich jetzt auch noch genannt.
Der hat 1-2 heroische Momente um Helm Hammerhand, die ich mochte.
Ja.
Aber leider steht deswegen eigentlich die Hauptfigur die ganze Zeit im Schatten von diesem König. Ja. Es geht nämlich eigentlich um Hera und da drin ist eine Geschichte, die ich lieber gesehen hätte, nämlich die der Schildmeiden.
Ja.
Das fand ich nicht uninteressant.
Ja.
Diese Legende, die angeblich mal allen den Arsch gerettet haben. Das wäre der Film, den ich gesehen hätte.
Es ist halt so eine ganz komische Prämisse, weil sie erzählen eine Geschichte über die Rohirrim. Hättest du mir jetzt gesagt, David, nenn mir mal irgendeine Geschichte, irgendein Zeitalter, irgendeine Gruppierung aus der Herr der Ringe. Wo David, willst du unbedingt, ja?
Nenn mir mal aus der Zeitgeschichte, aus der Umgebung, aus irgendeiner Region von Herr der Ringe mal irgendein, was?
Ja.
Was, wo du sein willst.
Nee, was ich sehen wollen
was
würde.
Was du sehen wolltest,
einen Film, David. Wo möchtest du gerne mehr wissen?
Was in allem, was du
gut,
als,
du
was
fragst,
würdest
Robert.
Du gerne sehen?
Gut, dass du fragst. Also über die Rohirrim, über Rohan, was da irgendwann mal, also in den Büchern ist es wohl so, dass Tolkien irgendwo mal diese Schlacht erwähnt hat.
Es gibt wohl eine Geschichte über die beiden Söhne von Ihelm, die wohl extrem dramatisch auch ist.
Ja.
Ich hatte so von Lore-Fans gelesen, die meinten, das gibt doch da voll die Geschichte, stattdessen haben sie jetzt hier
also sie erzählen eine Geschichte über Rohan, über eine Schlacht, die, wie sich später im Film herausstellt, das fand ich ganz abstrus, da passiert diese Schlacht nämlich und es sind wirklich literally 12 Reiter, die über diese Prärie reiten und die basiert auf einer Entscheidung, die, also wenn Tolkien die geschrieben hat, dann war der Mann offenbar, hatte der einen schlechten Tag, weil wie Helm Hammerhand König geworden ist und König geblieben ist, mit den Entscheidungen, die er im Film ständig trifft, wie zum Beispiel, lass mal auf die Fresse hauen. Das ist, also sowas macht er in einer Tour. Er hat einen Berater bei sich, der die ganze Zeit kluges Zeug sagt und den Berater schickt er dann weg.
Aber,
und zwar so aus dem Land.
Aber
auch.
Er ist deswegen der Klügere, weil der Bösewicht hat auch einen Berater. Und der macht konsequent noch weniger, was der andere Berater sagt.
Ja.
Eigentlich sollte das heißen, Herr der Ringe, schlecht beraten.
Ja. Und das ist so, die Geschichte grundsätzlich ist schon mal Müll. So, und dann hatte ich das Gefühl, ich fand das super seltsam, dass sie die Geschichte von Hera erzählen. Das wusste ich auch nur deshalb. Ich wäre daran nie drauf gekommen während des Films, dass im Fokus eigentlich diese Hera steht, wenn mir nicht am Anfang so eine Galadriel-ähnliche Stimme erzählt hätte, alle kennen ja die Geschichte vom Ringkrieg, aber es gibt noch andere Geschichten aus der Welt. Also es wirkte wirklich wie so ein Werbetext, der mich jetzt überzeugen soll. Und zwar über eine Kriegerin, die dann nie wieder erwähnt wurde in der Zeitgeschichte. Und wenn du diesen Film dann guckst, wirst du auch hinterher nicht verstanden haben, warum eigentlich. Weil Hera, mit der wird gar nichts gemacht. Die ist mal wieder dieser typische Girlboss leider. Ja. Also über die wird wahnsinnig viel gesagt, dass sie eine starke Frau ist. Aber über, sagen wir mal, 80% des Films steht sie hinter irgendjemanden und muss sich erschrecken vor Dingen, die so passieren, bis sie dann irgendwann am Ende alles kann. Also da kriegt sie dann einen Eispickel in die Hand und kann dann steilste Wände hochklettern. Das sieht dann aus, als hätte Tom Cruise in Mission Impossible
Sie kann auch im Brautkleid kämpfen.
Im Brautkleid kann sie kämpfen, genau. Und kämpfen kann sie definitiv auch besser als alle anderen im Land. Und das ist wieder so, da ist wieder so viel Behauptung da über eine Figur, die nicht erzählt wird. Und mir erklärt sich dieses ganze Schauspiel nicht. Am Ende hatte ich das Gefühl, dieser ganze Setup ist jetzt nur da, um mir zu sagen, warum heißt Helms Klamm eigentlich Helms Klamm?
Jetzt hast du den ganzen Film verraten.
Naja, also es gibt noch eine Szene, die erinnert leider halt an einen Elden Ring Bosskampf. Für diejenigen, die Elden Ring gespielt haben, die werden wissen dann im Kino, welchen ich meine. Aber also generell hatte ich immer wieder das Gefühl, da ist Mulan mit drin. Hera ist eigentlich Rey aus Star Wars. Dann hast du aber auch noch Kylo Ren, das ist nämlich Wolf, der Bösewicht. Also die beiden sind sehr ähnlich dazu. Dann hast du Troja einmal mit drin, also so Elemente. Es gibt ja eine Belagerung hier drin und dann wird vor den Stadtmauern jemand umgebracht. Und das ganze letzte Drittel ist die zwei Türme.
Wird gar nicht umgebracht vor den Stadtmauern.
Einer wird umgebracht.
Achso, der eine da.
Genau, einer wird umgebracht. Und dadurch ist es halt wirklich...
Und der andere zieht sich eigentlich ein bisschen zu dünn an fürs Wetter.
Und ganz am Ende hatte ich das Gefühl, ich gucke jetzt hier gerade Black Beauty oder Fury oder so irgendeinen Pferdefilm, wo, also ich darf jetzt nicht zu konkret werden, was ich damit meine, aber diejenigen auch, die auch da trotz unserer Warnungen jetzt ins Kino gehen werden, werden sagen, ja, oh Mensch, schön, dieses Gefühl, was ich auch bei Black Beauty bekomme.
Du hast den wichtigsten Vertreter nicht genannt. Ostwind.
Ach, Robert, guck mal. Und deswegen,
ich habe sie alle
deswegen
gesehen.
Deswegen
habe ich, glaube ich, alle vier Ostwind-Teile gesehen. Ja?
Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Videospielen. Diese
auf dem Rücken der Pferde, David, liegt das Glück dieser Erde.
Genau. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und das Ding ist, ich dachte dann, ich kam dann auch raus und die Frau, mit der wir dann geredet hatten, glaube ich, von Warner Brothers, die meinte, und wie fandet ihr? Und dann meinte ich so, ey, es ist gar nicht zu erklären, für wen das ist. Ne, weil du hast da am Ende habe ich das Gefühl, es richtet sich an 14-jährige Mädchen, aber die können natürlich mit diesem Level an Gewalt und so nichts anfangen. So, dann hast du Leute, die Herr der Ringe-Fans sind, aber die werden möglicherweise, ne, also die sind ja nicht per se automatisch Anime-Fans. Und das ist hier ein klassisches Anime-Ding. Ne? Also wie
dafür sieht es aber auch nicht so gut aus, wie viele.
Und das ist mir der nächste Punkt. Diejenigen, die Anime-Fans sind, die gehen da rein und sagen, Moment mal, warum sieht denn jede Netflix-Serie besser animiert aus?
Na, vor allem mit Arcane natürlich jetzt gerade.
Ja, naja gut, das, ne? ist ja kein Anime.
Ja, aber ja, ja und nein.
Nein, nee, nee, nee. Man muss schon unterscheiden. Also es gibt schon
einen Unterschied. Ich möchte für mich festlegen, es fühlt sich auch für mich wie Anime an.
Nee, es ist Animation, aber Anime ist ja wirklich diese japanische traditionelle Art und Weise, diese, also ne, Hera zum Beispiel sieht aus wie, ich könnte es vergleichen mit Record of Lotus War, wenn ihr da ein optisches Beispiel wollt. Ich finde, die Animationen ruckeln zum Teil. Ich finde vor allen Dingen in Actionsequenzen, da funktioniert es auch oft gar nicht. Ich finde, die Perspektiven sind zum Teil grauenhaft gezeichnet, gerade auch, weil die Hintergründe 3D animiert und statisch sind. Und dann fühlt es sich immer so an, als wären diese Zeichnungen da drüber gelegt und schweben richtig übers Bild.
Und es gibt richtig auch Momente, wo du Figuren über dem Erdboden schweben siehst, anstatt dass sie richtig laufen.
Also das sieht billig und unfertig aus. Und ich dachte so, für wen soll das sein? Also für Herr der Ringe-Fans ganz offensichtlich nicht. Um die ging es hier nie. Anime-Fans denken sich, ja, aber da gucke ich also da brauche ich nur Attack on Titan anmachen und bekomme was Besseres. 14-jährige Mädchen gehen in Ostwind. Und alle anderen sagen jetzt dann halt, okay, da nehme ich mein Geld aber lieber. Also, wisst ihr, die Jungs gehen und in Craven.
Craven the Hunter.
Craven the Hunter oder Wicked.
Und die anderen Wicked.
Also das,
ich finde vor allem auch das ganze
nichts.
Passagen. Es gibt ja die zwei Türme, diesen ikonischen Moment, wo sie halt versuchen, diese Bombe vor dem Tor von Helms Klamm zu platzieren.
Ja.
Der Ork ja auch noch mit der Fackel angerannt kommt und da reinspringt. War alles zwei Türme, ne? Und dieser Aufgang dahin wird auch hier wieder zelebriert, sodass jetzt wirklich jeder diesen Aufgang zu diesem Tor von der Hornburg kennt. Und das fühlt sich halt sehr, sehr viel insgesamt kopiert an. Ich glaube, bei all dem, was du gesagt hast, brauche ich jetzt nichts mehr noch ergänzen. Also du merkst, 134 Minuten können richtig lang sein.
Ja, ja.
Können richtig, richtig lang sein.
Und der ging echt, also gerade gegen Ende merkte ich so, das endet ja nicht. Also es waren so 20 Minuten vorher, dachte ich schon, ja, jetzt kommt mal zum Punkt. Und dann kam es.
Warum habt ihr nochmal so laut gelacht? Eve hat doch einmal,
Gelacht. Ja, aber Eve lacht immer wegen Shit.
Was hat er denn gelacht? Ich glaube, als Dings auftaucht.
Ich glaube, genau, als Figuren auftauchen.
Als Figuren auftauchen hat er dann
laut
gelacht.
Es gibt eine Szene, da wird gesagt, so, es gibt da diesen einen Zauberer im Osten oder so, zu dem gehen wir. Und dann dachte ich schon so, oh, wer wird das wohl sein? Und dann sagen sie sogar den Namen nochmal. Und es gibt konkret auch Figuren, die gezeigt werden, die aber so reingeschoben werden wie, übrigens, hier, wisst ihr noch, Herr der Ringe? Hä?
Vielleicht
kennt
ist
ihr
das
den
auch
noch?
So ein Lizenzding, dass sie die Figurenrechte verlieren, wenn die nicht vorkommen.
Kann sein, who knows. Also hier habt ihr das wieder zuerst gehört. Das muss man über zwei wie Pech und Schwafel auch mal sagen. Was man hier an Informationen mitnimmt.
Krass. Ja, übrigens, Nachklapp zum letzten Mal, wir haben noch fachkundiges Personal, hat mir noch geschrieben.
Ja?
Mehrfach. Haben sich extra meine Highlights.
Erzähl mir jetzt nichts über dein Haus.
Meine Highlights vom Hausbau angeguckt. Gesagt, ist toll. Ist toll.
Okay.
Ihr Todesstern. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt?
Todesstern.
Hast gesagt, hinten schön, vorne hässlich.
Naja, nee.
Ach komm, erzähl mir jetzt nichts über dein Haus. Dann sagen wir mal, kann ich aber mal als Nachklapp hier formulieren.
Hast du hier mal das BND-Gebäude in Berlin gesehen?
Ja.
Man könnte glauben, dass euer
schon,
Haus eine,
schon geheimnisvoll, mysteriöser Ort.
Eine Zentrale.
Du kriegst zwar nicht hin, all die Unterwanderungen irgendwie einzudämmen, aber...
Die Zentrale Ost. Ihr habt da die Zentrale Ost vom BND.
Ich sag mal so. Ich hab einen Telekom-Anschluss.
Wicked, Robert.
Wicked,
du hast ihn ja nicht geguckt.
Humwille, Humwille. Wicked, Wicked. Wicked. Kennst du das nicht von Ali G?
Nee.
Die Version? Wicked, Wicked. Kennst du nicht?
Nee.
Nee, von Ali G in der Haus?
Ich weiß, dass der immer Wicked gesagt hat. Ja. Hat er immer gesagt.
Humble, humble. Wicked.
Wusstest du eigentlich, dass der Donald Trump mal interviewt hat? Das zirkulierte jetzt gerade immer wieder.
Er hat alles Mögliche gemacht.
Ja.
Die ganze Promo damals zu der Diktator, krank.
Ja. Ja, ja. Ich hatte jetzt gerade das war wieder eins von diesen Videos, die ich super gerne gucke bei GQ, gibt ja mehrere mittlerweile, wo die dann auf ihre Karriere zurückblicken und sich einzelne Szenen angucken oder über diese Filme.
Sacha
Baron Cohen waren da drin und es war interessant, weil er erzählt da wirklich so, dass so bei Borat 2 gab es Momente, wo sie in Lebensgefahr geschwebt haben. So, und da meinte er, muss man halt auch echt ein Team finden, die bereitwillig sich darauf einlassen in so eine Situation, weil du ja nicht mit einem großen Kamerateam drehst, sondern sie sind dann halt maximal zu dritt oder viert. Ne? Und das kann unangenehm werden. Ich finde aber diese Videos generell echt schön. Auf YouTube gucke ich solche Sachen immer ganz gerne.
Wie kommst du jetzt zu Wicked? Achso, weil ich Ali G.
Wicked! Ja. Mann, Robert, ich weiß ja auch nicht, was mit mir falsch ist. Um mich herum im Kino saßen die Leute.
Ist das wirklich so? Sitzt du da manchmal da und denkst, du bist am falschen Jahrzehnt gelandet, im falschen Raum?
Naja, ja.
Also, deine Gehirnareale sind verschoben
ja
im Vergleich zu anderen?
Also ja und nein. Weil
sind die anderen blöd oder du?
Nö, es geht gar nicht darum, das zu bewerten.
Nein, ich meine nur so vom Gefühl. Denkst du oder egal, erzähl mal.
Nee. Ich glaube, was dann in dem Moment passiert so, ist, dass ich dann auch merke so, ah ja, ist wieder einer dieser Filme, die bei mir nicht funktionieren. Aber ey, wie oft haben wir schon bei irgendwelchen Premieren gesessen, ob es jetzt von Fast and the Furious bis Hast du nicht gesehen ist, wo die Leute am Feiern sind. Zum Teil auch, weil das Publikum, das da ist, so bunt gemischt ist, dass dann eben auch Fast and the Furious Fans und nicht nur Journalisten sind, die in der Pressevorführung das Ding halt so mit Zähneknirschen durchstehen müssen, sondern eben auch halt, ne, das sind ja dann meistens auch Leute, die dann bewusst mit Stimmung machen, weil das, glaube ich, auch einfach dann dazugehört. Bei Wicked, muss man sagen, gab es sicherlich auch viele, die das Broadway-Musical schon kennen. Und die, die das Broadway-Musical kennen, die werden sich ja auch an bestimmten Elementen nicht stören, die mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen sind. Ich muss aber sagen, ich bin hinterher raus. Und eigentlich ist es immer so, dass meine Kleine, die würde mir schon sagen, wenn sie den gut findet oder schlecht findet. Also wir haben häufig, dass ich so rauskomme und sage, ich finde das grauenerregend. Sie sagt, echt, ich fand das gut. Aber hier mochte sie den Film auch nicht. So, und das ist so, klar, sie ist 10, aber eigentlich muss ich sagen, sie ist dann voll in diesem Alter schon. Wo
ja,
das
auch so
Kids
Ost und diese ganzen bunten Farben und der Gesang und diese magische Welt und
aber
so.
Aber ihr war das zu lang und das muss man sagen, der Film.
Mag sie Musicals sonst?
Ich glaube, sie mag tanzen. Also TikTok ist ja voll mit Musik und Tanzen. Das mag sie, ich kann hier gar nicht
bei
sagen.
Bei dem Taylor Swift-Ding sind sie abgegangen voll damals.
Voll abgegangen, okay, genau. Aber das ist ja dann wirklich Musik.
Ja, wollte mal so wissen, weil irgendwie ist für mich Taylor Swift und Wicked eine ähnliche Schiene.
Sie fand aber schon Wonka nicht so gut, wie ich den letztes Jahr gefunden habe. Mhm. Aber Wonka war zum Beispiel so, dass ich den hier eher überraschend gefunden habe. Also bei Wicked da waren so drei Kernprobleme. Erstens der Look. Es sieht halt einfach nur scheiße aus. Ich fand das ganze Bild ertrinkt in CGI. Ich finde, das sieht super digital aus. Ich finde sogar, dass du zum Teil die Fragmente in den Haaren sehr deutlich erkennst. Also Cynthia Erivo steht häufig mit ihren schwarzen Haaren. Bei schwarzen Haaren ist es deutlicher zu erkennen als bei blonden oder andersfarbigen. Steht sie vor einem Hintergrund und du siehst sehr deutlich, dass da die Fragmente sich in den Haaren bilden, weil der Greenscreen nicht mitkommt oder der Ultra-Key, den sie draufgelegt haben. Gerade das Finale ertrinkt dann in großem Pomp und in bunten Bildern. Und da drüber liegt ja dann noch diese Musik, die auch so laut ist. Ich hatte zum Beispiel ein großes Problem damit, die Texte zu verstehen. Die waren ja, wir haben den auf Deutsch gesehen, was ich unerträglich fand. Ich fand das echt schrecklich. Die Kleine war auch total abgeturnt. Warum muss bei diesen Premieren immer alles auf Deutsch sein? Aber anyway. Und ich weiß nicht, ob es an der deutschen Abmischung lag oder ob das ein generelles Problem ist. Aber ich habe weder die Musik, die drunter liegt. Ich hatte hinterher gelesen, John Powell, den ich ja sehr magte, unter anderem die Filmmusik zu Drachenzähmen leicht gemacht hat und dafür eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Der hat die Musik gemacht, beziehungsweise so Upgrades zu dem bereits bestehenden, was ja vom Broadway-Musical besteht. Die hörst du nicht. Die Texte, die hörst du aber auch nicht, weil alles so laut geschrien und geschmettert wird, dass es zum Teil nicht zu erkennen ist. Und das war für mich too much. Da werden die Bilder sind einfach zu viel. Und dann war der dritte Punkt für mich die Geschichte. Da war zum Beispiel auf der einen Seite das Ding, dass ich dachte, okay, das Musical am Broadway erzählt halt eine sehr rudimentäre Geschichte. Ist, ne, für so ein Broadway-Musical passt das vielleicht auch, aber für so einen Film dann, wie ich finde, nicht mehr. Und dieser erste Film, das muss man ja immer dazu sagen, das ist ja nur der erste Teil, der
ist
geht.
Ist ja sehr heftig geschnitten. Also am Ende merkst du, läuft der ins Leere?
Naja, der Punkt, an dem Cynthia Erivo, die ja die böse Hexe spielt, die dann quasi sich auflehnt gegen den Zauberer und gegen das System. Die fliegt dann mit ihrem Besen zum allerersten Mal ins Nichts. Das ist der Punkt, wo geschnitten wird. Ich weiß nicht, wo das im Musical stattfindet, aber danach gibt es dann quasi, das, ich glaube, beim Musical ist das dann die zweite Hälfte. Das Musical habe ich hinterher gefragt, weil ich dachte, so geht das Musical dann auch 5 Stunden? Weil dieser Film hier geht über 2,5 Stunden. Ich dachte, dann muss ja der zweite Teil entweder eine halbe Stunde lang sein oder geht auch nochmal zweieinhalb. Also das Musical geht 5 Stunden. Nee, ich hatte mal gefragt, das geht wohl so knapp 3 Stunden. Das heißt, die haben ja nochmal 2 Stunden vermutlich. Also ich weiß ja noch nicht, wie lange der zweite Teil gehen wird. Aber sie haben eine Menge draufgepackt. Ob das jetzt Songs sind oder Geschichte, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kenne das Original nicht. Aber was mir aufgefallen ist, dass das so richtig Surface-Level ist, was die erzählen. Cynthia Erivo spielt ja die böse Hexe, stellt sich heraus, sie ist ja gar nicht böse, sondern nur missverstanden. Und die kommt dann an dieser Universität Verzauberer an. Und wie gesagt, hier ist viel Gerede von Zauberei, aber nichts ist magisch. Und weil sie grüne Haut hat, Robert, wird sie ausgestoßen. So, und du wirst jetzt sagen, boah, das ist ja eine Metapher auf, ne? Und während du noch darüber nachdenkst, sind wahrscheinlich 3 Gehirnzellen dabei gestorben, weil du eigentlich auf intellektueller Ebene quasi im Stich gelassen wirst. Also ich fand, du kannst kleine kindgerechte Geschichten erzählen und trotzdem auch Erwachsene noch abholen. Aber das passiert hier nicht. Ich fand die Geschichte so banal, so naiv auch erzählt, immer wieder auch. Es geht dann um Freundschaft und nicht Freundschaft, weil Ariana Grande und Cynthia Erivo, die sind so in einem steten Miteinander mit und da geht es dann um Mobbing und damit auch das Publikum immer wieder begreift, dass Mobbing nicht gut ist, sagt dann immer mal wieder auch einer so, oh Mann, das ist aber traurig und ich fand es dämlich. Ich fand es richtig scheiße. Und ich kam hinterher raus und alle waren begeistert. Universal kam zu mir, hatte schon so Kamera und Mikrofon in der Hand und
meinte, das ist doch keine gute Idee.
Willst du noch was einsprechen? Und ich sagte so, nee, ich glaube, das wollt ihr nicht hören, was ich zu sagen habe. Und ja, das war's dann. Also da habe ich mir hinterher wirklich die Frage gestellt, bin ich wirklich nicht das Publikum? Oder, und das ist ja das Ding, was ich letztes Jahr bei Wonka hatte, ich kann ja das Publikum sein. Wenn der Film mich einlädt, Teil des Publikums sein zu dürfen, dann bin ich super bereit.
Ich bin bei Musicals auch immer so sehr hin und her. Zum Beispiel, ich liebte Sweeney Todd, ich liebte Les Miserables. Mit The Greatest Showman bin ich erst warm geworden, je öfter ich die Songs gehört habe. Den mochte ich beim ersten Mal schauen noch gar nicht so sehr.
Den fand ich super kitschig.
Dann gibt's aber ganz Cats. Ja, gar nicht funktioniert. Mit dem Emilio Perez bin ich nicht warm geworden, wo wir gleich drüber reden, mit seinen 10 Golden Globe Nominierungen. Und Wicked ist die ganze Zeit so, dass ich nicht so das Gefühl habe, dass mich das ansprechen wird. Und ich hatte auch mit mir jetzt wirklich den die Woche jetzt zu gucken. Den haben sie auch schon mit Previews in die Kinos jetzt gebracht. Das ganze Wochenende um Nikolaus konntest du den schon im Kino schauen. Und ich weiß, also wenn, dann gucke ich ihn vielleicht als ein Doppel nächstes Jahr. Ich fühle es gerade einfach nicht.
Ich weiß, ich habe das große nicht. Problem bei Musicals.
Die Geschichte wird auch null überraschend sein. Also du guckst den Trailer an. Nee. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Jeff Goldblum irgendwie wahnsinnig interessant ist als der Zauberer mit diesen Maschinerien, mit denen einem vorgegaukelt wird. Und im Grunde ist ja irgendwie die Idee, dass du als großer Herrscher Mittel brauchst, um die Leute in deinen Bann zu ziehen. Und vielleicht treibt er eigentlich ein ganz anderes Spiel. Weiß ich nicht.
Ja, ja, also so diejenigen, die das Musical kennen,
die werden schon wissen. Die Freundschaft ist gerade bestimmt am Ende des ersten Teils maximal auseinandergegangen.
Ja, die ist nie wirklich erspürbar. Also das wirkt.
Sind die nicht Zimmerkumpane?
Ja, ja, aber hassen sich. Und dann irgendwann passiert eine Situation, wo das umschlägt für Ariana Grande und dann sind sie plötzlich beste Freundinnen. Das habe ich nicht verstanden, weil es gar nicht erfühlbar ist. Aber ich glaube, das große Problem ist, und das ist bei mir immer
vielleicht
so.
Vielleicht ist grün ihre Lieblingsfarbe geworden.
Ein Musical ist eine Bühnenshow. Die ist für die Bühne gemacht. Und da finde ich so große Gesten und Pomp, finde ich da passend. Ne? Und da ist dann die Erzählung auch nicht so wichtig. Aber im Kino habe ich das Gefühl, hier passiert häufig so, Freundschaft, ich gehe jetzt frühstücken. Ne? Also die besingen dann ganz fröhlich das, was sie jetzt gerade in dem Moment machen. Ich sehe dann so, oh, die geht jetzt frühstücken und dann sagt sie, oh, Frühstück ist lecker. Und
bei Disney hat das ja lange funktioniert.
Scheiße.
Bei Disney hat das ja lange funktioniert, in regulären Filmen Gesang drin zu haben. Ne?
Da ja, aber die haben sich ja irgendwann sogar lustig darüber gemacht.
Aber ich meine sowas wie Die Schöne und das Biest oder Das Dschungelbuch. Ne? Da wurde ja auch gesungen. Das hat, glaube ich, nie gestört. Das waren so eingängige Lieder, die die Geschichte vorangetrieben haben, aber da war nicht das Vorbild
aber
Musical.
Aber da waren das eingängige Lieder.
Genau.
Also hier gibt es einen Song, der ein bisschen, also popular, der im Deutschen ganz grausig gebutschert wird in populär, der klingt so ein bisschen durch. Also da habe ich auch gemerkt, so, oh, den erkenne sogar ich wieder als jemand, der gar nichts von Wicked weiß. Aber das scheint ein Song zu sein, der sich durchgesetzt hat. Aber ich war zum Beispiel neulich mit meiner Frau hier in Berlin in der Rocky Horror Picture Show. Und das hat Spaß gemacht.
Mit Toilettenpapieren werfen.
Genau, so mit Zeitung und mit Wasserpistolen. Das war richtig schön, hat richtig toll gemacht. Hugo Egon Balder war der Sprecher und die Leute, die das gesungen haben, sind fantastisch gewesen. Also falls, ich glaube, die Show ist jetzt nicht mehr da, aber falls es noch sein sollte und ihr Berliner seid, geht da rein, das ist Knaller. Ich hatte den Tipp nur von Yves bekommen. Und da war es zum Beispiel auch so, ich habe den Film nie gesehen und dachte dann so, oh, jetzt wird es doch endlich mal Zeit, jetzt gucke ich mir den Film an. Und der ist sterbenslangweilig. Der funktioniert überhaupt nicht.
Aber das Happening, das Happening ist es, ne?
Das Happening ist es. Es ist da im Publikum zu sitzen, die Bühnenshow und das funktioniert. Aber ich glaube, Musical erreicht mich auch deswegen nicht, weil es eigentlich ein Medium ist, was nicht nie gedacht war, auf die Leinwand zu kommen. Und bei Wicked spüre ich das wieder voll.
Hattest du dir mal Hamilton angesehen? Auf Disney Plus?
Sowas interessiert mich einfach nicht.
Das fand ich tatsächlich richtig gut. Das ist ja die Broadway-Aufzeichnung.
Ich finde, Lin-Manuel Miranda ist ein Stümper. Ich finde den einfach scheiße. Also auch was der zum Beispiel, was war denn das letzte? Ariel, die Meerjungfrau. Da hat er ja, deswegen graut es mir auch vor Mufasa, der hatte ja diese Zusatzsongs für Ariel, die Meerjungfrau gemacht. Unter anderem diesen abartigen Rap von Awkwafina, den die, was war, die Möwe Scuttles oder so dann einrappt. Ich dachte so, ey, das geht gar nicht. Ich weiß, jetzt werden wieder alle zu Hause sitzen, die große Fans von dem sind und
halt
Schnappatmung
richtig
bekommen.
Hamilton ist mega.
Aber für mich geht das gar nicht. Alles, was ich von dem bisher gehört habe, funktioniert gar nicht.
Wir beide
mich.
Nie
in. Ich weiß nicht, warum der diesen Kultstatus erreicht hat.
Wir beide nie in The Heights gesehen, ne?
Nee.
Haben wir nicht gesehen. Hamilton ist aber auch wirklich gut.
Ich kenne nur einen Song von Hamilton. Und da sitze ich da und denke so, was wollen die Leute mir da erzählen?
Das ganze Bühnenbild und wie die Figuren miteinander, es ist einfach so, es ist anders, es ist frisch.
Aber mehr als Bühnenshow doch, oder? Du meintest zwar der Film, die Filmversion war auch nicht schlecht.
Nee, es gibt ja keinen Film.
Es gab doch...
Das ist eine abgefilmte Broadway-Show. Und das, meinte ich, das finde ich nicht uninteressant.
Okay.
Mir zu Hause das ganze Bühnenaufbau in der Bühnenkostümierung mit der Reaktion des Publikums zu hören, als würde ich
ein
Konzertmitschnitt sehen. So. Und das finde ich dann nicht so... Ich finde
es passend, wenn wie bei La La Land, jetzt machen wir hier eine kleine Abhandlung über Musicals, aber ich finde es bei La La Land passend, wenn das eingewoben ist in das, was ich sehe und was es aber dann entweder emotional unterstützt oder wenn es einen Vibe erzeugt, der notwendig für den Film ist oder das Ganze vielleicht auf eine Form bricht. Ne? Also gerade die Anfangssequenz von La La Land bricht ja quasi den Realismus auf.
Aber die ist ja auch das Color Grade, also allein die Kostüme, das Farbbild, das ist ja für Kameramänner und für Bildgestaltung ein krass
und,
besonderes Beispiel.
Und Wicked sieht einfach nur blass aus, weil die Farben wieder ausgebleicht sind, damit die Effektarbeit hinterher einfacher ist und weil natürlich wieder alles mit 10 Kameras gedreht wurde und nicht richtig ausgeleuchtet werden konnte, sodass du dann da nie das Gefühl hast, dass da eine geile Nummer bei entstanden ist. Ja, also, und das dann 2,5 Stunden ist zu lang.
Mochtest du Sweeney Todd damals?
Habe ich nicht geguckt. Ich gucke die Dinger nicht. Also, seit ich jetzt.
Aber Sweeney Todd? So Tim Burton? Das sind ganz. Und blutig?
Mich interessiert das nicht.
Okay, dann nicht.
Deswegen ist das so, ich muss es halt leider gucken jetzt für den Job. Und manchmal gucke ich auch mehr. Also, so wie bei Wonka gucke ich dann auch gerne dann zu.
Musst du mal ein Tim Burton-Special machen? Da musst du den gucken.
Ja, können wir gerne machen. Also ich würde den auch noch, also wenn du sagst, so, guck mal Musicals, würde ich den als erstes wahrscheinlich gucken, weil auf den hätte ich noch am meisten Lust. Aber ja, vielleicht geht es euch zu Hause genauso, das könnt ihr uns gerne ja in den Kommentaren unter anderem bei Spotify schreiben. Ich kann aber, das muss ich vielleicht nochmal dazu sagen, wenn ihr Musical-Fan seid und die Broadway-Show vielleicht auch gesehen habt, wie gesagt, im Kino um mich herum, abgesehen von Holly und mir, hinter mir saßen zwei Mädels, die einen waren so begeistert, die hat mir ständig in den Rücken gedreht. Ich musste mich irgendwann umdrehen, hat sie wie so eine Natter angezischt. Und die waren alle außer sich. Also das macht schon Sinn. Also da kann man schon reingehen.
Apropos für Kleine, Star Wars Skeleton Crew.
Mhm.
Das ist so ein bisschen, ich konnte mit der gar nichts anfangen. Ihr wisst, ich bin nicht der große Star Wars Fan. Es war auch die ersten 3 Minuten sehr erschreckend für mich, weil wieder erwachsene Männer mit Laserpistolen rumgeschossen haben.
Ja.
Als hätten sich in der Playmobil-Abteilung bei Spielemax verlaufen.
ey, du, was auch bei mir auch so immer ist, so, ich finde das so krass. Ich meine, ich beobachte das ja, was Yves und so macht, auch immer auf seinem Kanal. Und ich finde das so krass, dass es sich so eine Fan- aber auch so eine toxische Fankultur um einen Film irgendwie aufgebaut hat, wie es eben Star Wars, wo du Wochen vorher, ne, Eve hat ein Video rausgebracht, wer braucht denn sowas? Ne, wer braucht denn Skeleton Crew? Als Skeleton Crew dann rauskam, hey, das ist aber gar nicht so, und es ist so heftig, dass diese Videos sind das Doppelte so gut geklickt bei ihm wie alles andere. Also diese Fanbase, die um Star Wars sich gebildet hat, ist genauso schnell bereit, auf alles einzuprügeln, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wie sie das dann aber auch gleichzeitig wieder, wie ich finde, auch oft so ganz unreflektiert in die Höhe hebt. Und es ist von außen für dich wahrscheinlich genauso wie bei mir immer so, ich gucke da mal drauf und denke so, was haben die Leute mit Star Wars? Was ist da los?
Das ist doch Kindergarten.
Was haben die Leute mit Star Wars? Auch The Acolyte zum Beispiel. Das war so banal, das konnte ich nicht mal hassen. Das war so, da habe ich zugeguckt und dann so, öde wie immer.
Ich denke dann jedes Mal so, warum können diese Laserdinger Leute töten, alles durchdringen, aber nie die Außenwände von diesen Raumschiffen?
Ja, oder die Rüstung der Stormtrooper.
Ich habe letztens ein Meme gesehen, da war ich so, ach du Kacke, ja. Irgendwie im luftleeren Raum haben sich alle geeinigt, wo oben und unten ist. Ist auch immer geil. Alle Raumschiffe, alle wissen, das oben, das unten. Warum stehen die einen nicht so rum in den Raumschiffen, die anderen so? Gut, ich will es ja auch gar nicht. Ich finde es toll, dass Leute eine Sache lieben. Aber wirklich, die ersten 3 Minuten dachte ich schon wieder, was ist das denn jetzt? Und dann zum Glück passierte etwas, wo ich dankbar für war. Wir kommen auf so einen Planeten, der anscheinend ein großes Mysterium ist. Anscheinend glauben die meisten, der existiert gar nicht mehr. Und dort werden wir so einem kleinen Jungen anvertraut. Wim heißt der. Das ist so ein Tagträumer. Jemand, der geht zur Schule, ist so ein erdähnlicher Planet, ein bisschen futuristisch gestaltet. Und der kann sich in der Schule nicht richtig konzentrieren. Und der Papa sagt immer, jetzt mach doch mal, mach doch mal. Und das ist so ein bisschen der Ankerpunkt, wo er so ein bisschen so Steven Spielberg 80er Jahre IT-mäßig wird. So ein Junge hat einen Traum, will aus den Ketten ausbrechen und hat auch noch in der Natur so eine Art, so ein Blechdeckel, wie so ein Eingang zu was gefunden, wovon er glaubt, das ist ein Jedi-Tempel. So, gibt's Geschichten von Jedi, das ist Jedi-Tempel. Deswegen hat er seinen treu-doofen Kumpel immer da mit dabei. Die beiden finde ich auch ehrlicherweise ganz süß. Leider gesellen sich dann 2 Mädchen dazu, die völlig overacten. Also ja. Einer hat das ganze dieses Ding vor den Augen, wo ich so denke, kannst auch bleiben lassen. Und die andere spielt völlig drüber.
Ist ein Girlboss wieder. Ne? Ist wieder so dieses Mädchen, die in der zweiten Folge sind die dann irgendwann, also stehen sie in so einer Runde, umstellt von Piraten, einer gruseliger als der andere, und sagt, sie werden mit Waffen bedroht und die sagen, naja, kommt jetzt mit. Und dann sagt sie so, nein, wir kommen nicht mit, ihr habt uns gar nichts zu sagen. Und ich dachte so, meine Fresse, warum werden diese Mädels neuerdings immer so geschrieben? Wisst ihr, alle anderen Figuren dürfen in dem Moment vernünftig oder normal agieren, und mit normal meine ich so, ne, sind erschrocken oder...
Ich glaube, das ist so die Ohnmacht. Das ist die Ohnmacht von Autoren zu verstehen, was Gleichberechtigung ist. Oder wie Charaktere, starke Charaktere müssen nicht laut und schreien. Selbstbewusste Charaktere müssen sich nicht durchsetzen gegen den Willen anderer.
Genau, und sie leisten einen Bärendienst für all die Hater, die dann sagen, Frau.
Die müssen das nicht, das strahlt man von innen aus und schreit nicht andere an, bis sie es zu glauben haben. Das ist diese Unfähigkeit, und ich denke auch da einfach sehr viele männliche Autoren. Eine Unfähigkeit manchmal auch der Perspektive. Ich kann es dir nicht sagen, aber mir fiel sofort auf, sobald die beiden dazukommen, werde ich mit der Gruppe nicht warben.
Nee.
Und das tat mir eigentlich leid, weil dieses erdähnlicher Planet, aus Kinderaugen, was Abenteuerhaftes. Ich hatte so leichte Hook-Vibes, gibt ja auch ganz klare Anleihen. Zum Beispiel heißt ja dieser Android, auf den sie treffen, heißt der SM-33. Also genau, Smee, wie der erste Mart von Hook. So, es gibt so ein paar Anleihen in verschiedenste Richtungen. Und das habe ich auch wieder gesehen. Dachte,
ist mir gar nicht aufgefallen.
Das ist so ein...
Da sind so
ein paar Dinge, wo ich so dachte, da ist doch so eine richtig schöne Energie drin. Aber 2 Folgen haben wir zum jetzigen Zeitpunkt gesehen. Es verläuft sich in der 2. Folge schon sehr ins Nichts. Und es fühlt sich auch nicht so an, als würde die Serie das jetzt unbedingt wieder einfangen.
Ich fand die 2. Folge tatsächlich ein bisschen besser, weil die erste, die geht, glaube ich, doppelt so lang. Also die erste
Die 2. ist besser, die ist kürzer.
Aber ich hatte bei der ersten Folge wieder das Gefühl, ne, weil die Stimmung war ganz gut. Der Zyniker in mir hat natürlich sofort gedacht...
Die gibt's doch gar nicht.
Ja, stimmt, ne? Ich sah live vor meinem Auge einen Executive von Disney Plus, der gerade Stranger Things gesehen hat und gesagt hat, das brauchen wir auch. Kids, die so eine Story 80er Jahre mäßig erleben, das wollen wir jetzt aber auch. Aber ich dachte mir dann trotzdem... Genau das ist ja dieses Star Wars Erzählen, was ich mir eh mehr wünschen würde, wo dann mal mehr erzählt wird als nur immer dieselbe Nummer von Jedis und von Laserknarren, hast du nicht gesehen, ne? Also dieses übliche Ding, sondern mal auch eine neue Geschichte aufgreifen. Aber dann braucht diese erste Folge echt eine ganze Weile, um vom Fleck wegzukommen. Und da dachte ich dann schon so, es wirkt leider wie immer, dieses Gespräch haben wir ja schon zigmal geführt, das hätte auch, oder beziehungsweise ich dachte, ein Satz, der mir durch den Kopf ging, war, this could have been an email. Also das hätte ein Film sein können. Ne? Das hätte ein Film sein können, den man ein bisschen kondensiert hätte, weil die Goonies hat es ja auch geschafft, die Goonies zu sein. E.T. hat es geschafft, E.T. zu sein. In unter 2 Stunden. Warum muss jetzt Skeleton Crew die erste Folge eine Stunde gehen, die zweite geht dann 25 Minuten, also auch super kurz. Die erste also viel zu lang, die zweite viel zu kurz. Die zweite macht aber...
Die Antwort ist ja genau das gleiche, wie wenn man Monate vorher quasi sagt, braucht man das, diese Serie, und dann kommt sie und so. Das sind Content-Beschaffungsmaßnahmen.
Content-Beschaffungsmaßnahmen.
Ich meine das doch gar nicht böse. Das sind Content-Beschaffungsmaßnahmen.
Ja, ja. So habe ich es gestern, ein YouTube-Video darüber gemacht.
Also auch das Zerlegen zum Beispiel von jeder Folge Game of Thrones. Dafür gibt es eine Fanbase, und wenn es die Nachfrage gibt, ich habe gestern mit Gina wieder über Reaction-Streamer geredet, wo ich so denke, ich verstehe es nicht, aber wenn die Nachfrage da ist, ist das Produkt meist gerechtfertigt. So, also es ist okay, meins
ist es
überhaupt
nicht. Ey, wenn
wir
beide uns hinsetzen würden auf einem eigenen YouTube-Kanal.
Machen, okay, schreib mit, David. Lass uns unsere Goldgrube aufmachen.
Nee, aber glaub mir, wenn wir uns hinsetzen würden und würden auf alles Mögliche reagieren, den neuen Trailer, auf andere Filmreviews oder so.
Machen wir das? Wenn unsere Familien jeweils in die Brüche gehen und wir so viel Alimente abdrücken müssen, dass wir mehr Geldquellen brauchen?
Ja,
was für ein Szenario.
wenn es nur in diesem seltsamen Szenario sein kann, klar, gerne, sage ich jetzt einfach
Gina
mal.
Gina regt sich auch immer auf, sie sagt immer so, ich sage dann manchmal, ich weiß nicht warum, ja Gina, wenn du dann tot bist und ich wieder Fleisch esse, das hängt immer irgendwie
du würdest,
zusammen. Ach, ich habe mit dem Veganismus angefangen von uns beiden, das ergibt keinen Sinn.
Ach so, okay.
Aber irgendwie in einer Welt, wo sie tot ist, mache ich alles anders. Da mache ich nichts mehr so wie vorher.
Wenn meine Frau tot ist, dann bin ich auch tot.
Ja, klar.
Was soll ich dann hier noch?
So, na, jetzt machst du aber ein Thema auf, David.
Ja.
So, jetzt müssen wir eine Hotline
Stimmung
ein.
Gedrückt.
Jetzt müssen wir eine Hotline unten einblenden, für, wenn man Probleme hat, wenn man anruft.
Jetzt mach dich darüber nicht lustig.
Mach ich nicht, ist wichtig.
Ja, wir kommen zurück zu Skeleton Crew. Ich finde, das ist ganz süß. Ich mag vor allen Dingen in der zweiten Folge, dass es sich anfühlt wie Star Wars, weil du mal wieder so Kreaturen siehst. Du siehst dass die Weite des Weltraums.
Das ist auch so Animatronik und Puppen. Einfach so greifbar.
Ja, und dann gibt es so eine Szene, da ist eines dieser beiden Mädels auf diesem, es ist so ein Raumhafen, und da guckt sie dann auf so einem Markt, wo die zwei Jungs sind gerade weg und holen sich was zu essen. Das finde ich eine voll süße Szene. Und sie guckt so rum und schaut sich die Kreaturen an. Und dann ist da so ein fliegendes Ding, was so macht. Und ich dachte sofort so, yo, da ist sie wieder. Die Zeit, wo ich früher als kleiner Junge da gesessen habe und mich eben auch, ne, diese Kinder, die dann dieses Abenteuer erleben, sind ja nur ein Surrogat für mich. Ich soll ja dann quasi selber in diese Figur hineinversetzt werden. Das hat als Kind immer voll funktioniert. Und da merkte ich so, yo, das funktioniert auch heute noch. Ich war dann gleich wieder drin. Werd dann von anderen Sachen zu sehr rausgerissen und hab dann auch gerade nicht wirklich, und das ist wirklich so, Carlo und ich haben oft diese Diskussion, weil sie sagt so, sie findet dieses Binge-Watching, nicht Binge-Watching, sondern dieses wöchentliche, die Serien veröffentlichen, das findet sie zum Kotzen. Weil du wirklich das Interesse darin verlierst an solchen Sachen. Und so ist es jetzt auch. Also bei Skeleton Crew,
das gar nicht.
Ich glaube, ich würde weiter gucken, wenn ich das Gefühl hätte, ich kann jetzt noch eine neue Folge schauen, aber ich würde jetzt nicht auf die nächste, also wenn ich habe so viele Serien schon aus dem Kopf verloren, weil ich einfach es nicht geschafft habe, auf die nächste Woche zu warten, weil dafür ist das Content-Angebot zu groß. Heute, an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, am Dienstag, kommt schon wieder Secret Level raus, diese neue Amazon-Serie von den Love, Death and Robots-Machern. Wann sollen wir das gucken? Morgen gucken wir Craven the Hunter, danach kommt irgendwie...
Guckst du auch den Clint Eastwood-Film davor?
Nee, der hat so miese Kritiken bekommen.
Ich muss mir
einen
neuen Reisepass machen, schaffst deswegen nicht.
Ja, nee, der hat so miese Kritiken.
Weil wir vielleicht beide nach England fahren im Januar.
Stimmt.
Du und ich in England, David.
Ja, stimmt.
Auch das wäre ein eigener YouTube-Kanal.
Genau. Und dann reacten wir hinterher auf unseren Reisepass.
Wir holen die Briten wieder in die EU. Das wird unsere Mission.
Okay, coole Idee. Finde ich schön. Heute schwenken wir. Also sind wir schon durch mit der Kritik? Nee. Aber wir sagen einfach, ja, könnt ihr gucken, wenn das da was
ja, gibt. Zwei Folgen raus. Es ist niedlich gemacht und anscheinend besser als die Acolyte zuletzt. Ein bisschen frisch, aber auch ein bisschen langweilig.
Guck dir mal wenigstens, um mal so einen positiven Gegenentwurf
Andor
zu haben.
Endlich an.
Wenn die zweite Staffel kommt, solltest
du... David, das ist, weißt du, jede Woche kommen so viele Serien raus, so viel Content. Wann soll ich das gucken? Pass auf, ich gucke Andor, wenn du The Bear schaust oder Ted Lasso weiter oder Succession.
Okay.
Oder, soll ich weitermachen? Ich habe da noch ein paar.
Ja.
Wir könnten beide Only Murders in the Building mal schauen.
Der
ist Platz 2 der Nominierung hinter The Bear, den du nicht gesehen hast.
Nein, was soll ich denn damit?
Den Spitznamen mache ich nächste Woche, der kommt nächste Woche raus.
Aha. Haben wir noch was Größeres?
Nee, wir haben jetzt die Golden Globes noch.
Also während ihr jetzt gerade dachtet, es geht einfach weiter, haben wir einen Schnitt gemacht und haben uns besprochen. Und Robert hat gesagt, es ist ihm wieder alles zu viel Content für heute und wir brauchen noch mehr. Deswegen wird September 5 geschoben, obwohl wir das vorhin angekündigt haben, falls ihr euch wundert.
Haben wir das angekündigt?
Ich habe das vorhin erwähnt.
Ich habe auch über Spitzname geredet.
Ja, da musst du das jetzt auch noch sagen.
Ja, den nehme ich dann nächste Woche mit. Der kommt aber raus, dann bin ich dann wirklich am Puls der Zeit.
Ja, alle Leute, die uns hören werden, wollen unbedingt wissen, wie der Spitzname ist. Die Stille. Hast du eigentlich den Trailer zu Schneewittchen gesehen?
Na klar.
Ich wollte eigentlich ein Video dazu machen und habe das dann so geschrieben und merkte mittendrin.
Gina war so, das Kleid sieht aus wie Cosplay. Aber das Beste bleibt immer noch die Besetzung. Die schlechteste Besetzung des Jahres. Gal Gadot als neidische auf die Schönheit
von der Rachel Zegler.
Also was gibst du den Kindern und Jugendlichen mit auf dem Weg über Schönheitsideale und Selbstwert, wenn du sagst, also der Spiegel hat doch gesoffen in der Version. Also der Spiegel ist einfach ein Lügenspiegel.
Ach, weiß ich nicht. Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters.
Ja, bla bla bla. Es war bei Schneewittchen aber nie so die Idee von wegen Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
Ja gut, ne, es gibt ja da dieses Hin und Her zwischen, ne, es gab ja auch die, die gesagt haben, warum ist sie jetzt eine Latina? Im Märchen ist doch heiß, dass ihre Haut weiß wie Ebenholz ist oder so. Das war doch ein großes Thema.
Warte mal, die Besetzungsgerüchte um Snape bei Harry Potter, auch die Woche.
Ja, es ist so, ich habe versucht, mich dann so durchzugraben bei der Recherche und dachte dann so, nee. Ich krieg dann hinterher von der einen Seite auf den Sack.
Gar keine Chance. Was genau? Nee,
du hast nur, also
kannst weil, zwei Zielscheiben die, kaufen und egal, wo du dich drehst.
Natürlich muss man Positionen beziehen und mein Punkt war so.
Muss man das? Kann man nicht so einen Trailer sehen und sagen, interessiert mich halt nicht?
Ne, ich wollte das gerne mal aufarbeiten. So, also das wäre mein Punkt gewesen. Ich würde gerne mal aufarbeiten für diejenigen, die jetzt gar nicht mitbekommen haben, was ist denn da eigentlich passiert? Weil da seit einem Jahr gibt es ja jetzt Stress um diesen Film. Und als dieser Trailer jetzt rauskam.
Und um Rachel Zegler on top.
Ja, und Gal Gadot, ne? Also es gab da viel Ärger, aber auch um die Frage der Besetze, der Kleinwüchsigen. Da hat ja erst sich Peter Dinklage eingeschaltet und dann hieß es, der Prinz ist wohl auch kein Prinz mehr. Und also man muss schon sagen, ne, wenn man so drauf guckt, Disney hat sich da auch echt nicht mit Ruhm beklettert. Man fragt sich so, okay, also ihr macht dann ein Remake von Schneewittchen, bei dem Schneewittchen nicht mehr so sein darf wie Schneewittchen, bei dem auch der Prinz nicht mehr erwünscht ist und die Zwerge dürfen auch keine Zwerge mehr sein. Warum macht ihr dann ein Remake zu Schneewittchen? Das erklärt sich null.
Content.
Ja, Content. Aber dann läufst du, also auch da, ne, muss man halt sagen, so, dass dann Leute auf die Barrikaden gehen, ist irgendwo nachvollziehbar. Aber in der Form, in der sie auf die Barrikaden gehen, das finde ich auch wieder total abstrus. Und das kann man in einem Video, also wenn ich das alleine sage, legst du dich mit beiden Seiten an. Und deswegen dachte ich so,
ich habe das Gefühl, Disney, man sieht das ja auch in Florida mit Ron DeSantis, diese ganzen Auseinandersetzungen immer. Ich habe das Gefühl, dass sie im Zuge von MeToo und Gleichberechtigung und Diversität und Wokeness beschlossen haben, dass sie eine Galionsfigur einnehmen wollen in dieser Bewegung. Haben aber unterschätzt, dass es auch eine Gegenbewegung geben wird und dass das vielleicht nicht, also sie wollten voranschreiten, aber, und das habe ich immer das Gefühl, nicht der Überzeugung wegen, sondern wegen der Kohle, die sie verdienen können. Es kommt mir so oft nicht aufrichtig vor.
Ja.
Und das ist für mich eigentlich das Problem.
Das kann ich gar nicht
sagen.
Es kommt
mir nicht so richtig aufrichtig vor.
Ich weiß jemand gar
nicht. Wenn jemand ankommt und sagt, pass auf, ich bin jetzt betroffen und möchte, dass die Zwerge, kann ja nicht sein. Dann kannst du dir doch vorher nicht mit Betroffenen ernsthaft überlegt haben, wie die Darstellung wäre, weil sonst könntest du dem ja was entgegen.
Aber ganz ehrlich, ich weiß immer gar nicht, würde man darüber tatsächlich reden, wenn es diese Shitstürme nicht gäbe? Also weißt du, wenn die...
Ja, aber
so
funktioniert ja Debattenkultur. Also,
aber ganz kurz, sagen wir mal, Schneewittchen kommt raus, es gab vorher keinen Shitstorm, du bekommst einen Film, in dem vieles, wenn nicht alles anders ist, wo du dann hinterher denkst so... Was war denn das jetzt für ein Remake? Also ist das das kann dann natürlich auch eine Neuinterpretation gewesen sein, aber ne, bei Ariel, die Meerjungfrau, war ja zum Beispiel sehr deutlich zu erkennen, dass selbst der Film als Remake nicht funktioniert hat und dass diese Veränderungen, die da getätigt wurden, zum Teil, wie zum Beispiel die legendäre Küchenszene mit Sebastian aus Ariel rauszunehmen, weil Gewalt gegen Tiere wohl offenbar auch nicht mehr cool ist, oder es gab jetzt so Szenen, wo Ursula... Das wurde ja auch relativ kinderfreundlich gemacht. Und ich dachte so, das ist so schade, wenn die Filme auf so eine Art verändert werden, wenn die Songs umgeschrieben werden, damit die Prinzessin jetzt als stärker gilt. Naja, das, darüber kann ich noch hinweggucken. Aber wenn der Film wirklich schlechter wird, dann nervt's halt. Aber hast du diesen Snow White and the Huntsman gesehen?
Da war es sogar ein riesiges Event gemacht mit einem Eisthron.
Und da war es ja zum Beispiel so, dass die Zwerge auch nicht von Kleinwüchsigen gespielt wurden, sondern haben die ja so Leute wie Ian McShane reingesetzt, die dann halt Und ich glaube, deren Gesichter.
So wie bei Herr der Ringe im Grunde, so Gimli ist ja auch 1,90 groß.
Ja, ja, aber
so.
Da ist es hauptsächlich Perspektivspielerei gewesen. Das hatten sie auch bei Snow White and the Huntsman gemacht, aber auch mit Spezialeffekten quasi. Also wirklich, sieht richtig schrecklich aus, muss ich sagen. Weil die Gesichter haben die normale Größe und die wurden dann auf so kleine Körper raufgeschoppt. Und da gab es einen Aufschrei, der nicht bis ins Internet vorgedrungen ist. Ich hatte da mal recherchiert. Tatsächlich hat sich die Community der Kleinwüchsigen damals beschwert darüber, dass sie dadurch, ihnen wurden ja Chancen dadurch genommen, auch gecastet zu werden. Aber das hat keine Sau interessiert, weil es damals, ich hatte das Gefühl, dass diese extreme Debattenkultur, die im Internet mittlerweile herrscht, die gibt es erst seit ein paar Jahren.
Ich weiß auch nicht, ob sie wirklich so extrem ist oder ob einfach Gruppen verstehen, wie Algorithmen funktionieren und sich dadurch Reichweiten verschaffen und Leute erst erreichen, die sie sonst nie erreicht haben. Also ob diese Meinung schon bei Schneewittchen 1937 existiert haben, aber damals du einfach nur auf der Straße sagen könntest, ich finde den Film blöd, weil... Das hat halt dann keiner hören wollen.
Das ist ja
eine
Zeitding gewesen.
Aber also, ich glaube schon auch damals, werden Leute gesagt haben, ja, aber die sich vielleicht noch selber viel unschöner fanden, irgendwie blöd, dass diese Stiefmutter damals schon der Meinung war, sie sei nicht schön genug und muss jetzt Schneewittchen finden.
Das wissen
wir nur nicht.
Dass der Kuss non-consensual ist, werden sie schon damals gesagt haben.
Es wird aber auf jeden Fall,
sie hat sie geküsst, aber nicht vorher gefragt,
Leute,
ob es okay für sie ist.
Es wird auf jeden Fall Leute,
die
vielleicht Schulterzungen gesagt haben, oder finde ich jetzt blöd oder interessiert mich nicht. Aber die hat einfach kein Sprachrohr. Also ich weiß nicht, was alles auch Sprachrohr von heute ist. Und weil Leute auch wissen, dass dieses Rausposaunen Aufmerksamkeit bekommen. Und der Mensch möchte oft gerne auch Aufmerksamkeit bekommen.
Ey, wenn der Film nächstes Jahr rauskommt, werden wir da noch viel drüber sprechen. Ich finde, der Trailer sieht aus wie ein Horrorfilm. Es ist aber vor allen Dingen so der Gedanke, der immer mitspielt, warum machen sie das dann? Und klar, Geld, ne? Also da soll Geld mit verdient werden. Aber Disney könnte auch einfach die Fortsetzung zu Moana nochmal, wir machen Moana 3.
Kommt doch auch.
Ja?
Oh, na, es gibt ja eine Credit-Scene.
Ich hab ihn ja nicht geguckt.
Ja, es kommt Moana 3.
Naja, also sie haben noch genug Sachen, die sie machen können. Warum drehen sie mir dieselben Filme nochmal an,
das
um
Ding
dann festzustellen,
Gier.
Wollen wir nicht.
Gier funktioniert doch so, dass du eben nie genug kriegst.
Ja.
Und so ist es auch an der Börse. Wenn du dir das dieses Jahr anguckst, eine Rallye, die ihresgleichen sucht und trotzdem wollen die Leute mehr und mehr.
Ich will ganz kurz noch hinweisen auf eine Serie, die ihr euch vielleicht noch angucken könnt. The Agency ist gestartet auf Paramount Plus mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Ist mit dabei. Wer ist jetzt noch mit dabei? Wie heißt er hier? Wright, Jeffrey Wright ist mit dabei. Und einige andere noch. Also es ist, ach so, Richard Gere ist mal wieder mit dabei.
Boah, du hast mir doch erklärt, dass der in Hollywood nie wieder arbeitet.
Habe ich das? Nee, der darf nur bei den Oscars irgendwie nicht mehr antanzen.
Ja, du hast mir erzählt, der hat, was er gemacht hat und deswegen hat
ja,
er seine Karriere
Oscars,
weg gewesen.
Der hat bei den Oscars irgendwie jemanden geschämt, so war das. Hier spielt Richard Gere den Chef der CIA und Michael Fassbender spielt einen Agenten, der eingesetzt wird überall auf der Welt. Und jetzt passiert am Anfang etwas, das in die aktuelle Zeitpolitik hineinpasst. Es wird nämlich ein CIA-Agent in, ich glaube, in Russland oder in der Ukraine dingfest gemacht. Und damit es keinen internationalen Zwischenfall gibt, muss jetzt das CIA irgendwie versuchen, diese Nummer aufzudröseln. Was ist eigentlich passiert? Warum ist dieser Agent gefangen genommen worden? Und wie kann man das Ganze so still wie möglich lösen, damit es eben dann nicht für die Russen irgendwie einen Punkt gibt, wie sie sagen können, ah, guck mal, die Amerikaner fallen uns da in den Rücken. Und das ist in der ersten Folge, Joe Wright hat es gemacht. Den kennt man als Regisseur von Pan zum Beispiel. Oder von
American Fiction hat er geschrieben, ne?
Nee.
Hat er nicht geschrieben? Ich dachte...
Joe Wright ist der...
nicht Jeffrey Wright, Entschuldigung.
Ja. Joe Wright ist der Regisseur von so Anna Karenina. Eigentlich hat er nur Müll gemacht, nur. Also auch als ich wusste nichts über die Serie und dann kam sein Name und ich dachte so, oh Gott. Aber das ist das erste Mal, dass er sich so dem Thriller-Genre annimmt. Und vor allen Dingen auch so contemporary wird.
Ist das denn so Polit-Thriller? Also
eher
trocken oder geht es dann auch zur Sache?
Es geht, ja, bisher ist es noch nicht so wirklich zur Sache gegangen. Also ehrlich gesagt wirkt es am Anfang in der ersten Folge so, als hätte jemand die Geschichte von The Killer mit Michael Fassbender einfach weitererzählt. Mhm. Weil hier wird er von so einem Fall abgezogen.
Vielleicht
und
ist das so bei Michael Fassbender?
Ja, vielleicht. Also ich fand es echt nicht schlecht inszeniert. Die zweite Folge hat sich dann so ein bisschen geschleppt. Auch da wieder der Punkt, hätte das nicht auch eine E-Mail sein können, aber ich wollte es mal kurz als Tipp mit reingeben, falls ihr Paramount habt und nicht gerade schon Landman guckt wie die Irren, dann schaut doch vielleicht mal die Agency.
Die Agency, gut besetzt. Danke für den Hinweis, David.
Bitte, gerne doch.
Sehr wertvoll,
gerne.
Dass du das mitgebracht hast.
Ey, du, alles für dich und die Fans, die Zuhörer.
Gucken wir jetzt noch auf die Globes drauf?
Bitte.
Okay, die Globes sind nominierungsgewürdigt worden.
Ja.
Am 5. Januar gibt es die wieder. Das heißt, aus dem Neujahrstaumel direkt gucken wir in die Preise rein. Man muss mal wissen, Golden Globes, wichtigster Indikator oder einer der wichtigen, aber wahrscheinlich der wichtigste für die Oscars, aber ist auch der wichtigste Serienpreis. Es gibt Serien und Filme, die nominiert werden. Es gibt aber die grobe Unterteilung in Dramen und Komödien und Musical. Das heißt, da kann es immer wieder vorkommen, dass Filme sehr viele Nominierungen bekommen, die dann später bei den Oscars nicht annähernd so viele kriegen werden.
Und sie haben 6
Plätze, weil sie diese Unterteilung nicht so haben. Aber nichtsdestotrotz, neuer Rekord, meist nominiertester Golden Globe Film aller Zeiten.
Echt jetzt?
Emilia Perez.
Ja, der hat doch nur 10.
Ja, vorher gab es 9.
Echt, ja?
Ja.
Wer war der vorherige Platzhalter?
David, das recherchiere ich jetzt für dich. Es dauert aber ganz kurz.
Ja, Emilia Perez ist für mich der diesjährige Coda, bei dem ich ja auch null verstanden habe, warum der überhaupt nominiert wurde. Und dann hat er ja auch noch den Oscar für den besten Film gewonnen. Mir dünkt es, als würden wir da bei Emilia Perez schon aufs Nächste zulaufen. Wobei man sagen muss, bei Bestes Drama, wir haben in den letzten Wochen ja schon viel über die möglichen Oscar-Filme gesprochen. Der Brutalist, Konklave. Wir hatten auch die Nickel Boys mal erwähnt, den haben wir beide noch nicht gesehen. Mhm. September 5 ist nominiert, den habe ich heute geguckt. Aber Robert, weil er wieder geizig mit der Zeit ist, hat gesagt, wir...
Ich bin nicht geizig mit der Zeit. Die Leute brauchen auch Freizeit, um sich wieder zu freuen auf uns.
Ja, okay, stimmt. Also September 5 bekommt ihr aber noch vor dem Start, Kinostart im Januar, hier die Kritik dazu. Bei den Musicals und Komödien, Dune Part 2 habe ich jetzt einfach übersprungen. Weil darüber bin ich so ein bisschen überrascht, aber der hat nur 2 Nominierungen insgesamt. Like Complete Unknown, das ist dieser Bob Dylan-Film.
Auf den wir gespannt sind, was der, ja. Was der kann.
Bei den Musicals Anora, Challengers, freut mich, dass der nominiert worden ist.
Anora? Ach, wegen Komödie.
Wegen Komödie.
Ja,
ja, noch schlimmer ist, also wo ich es gar nicht mehr verstehe, ist The Substance, ist bei Musical und Komödie. Also da haben sie offenbar gar nicht mehr gewusst, wohin damit.
Okay.
Also klar, man kann am Ende lachen von The Substance, aber das ist
für den... Real Pain, Komödie, okay.
Ja, auch so.
Wicked, ja.
Ja, also es gibt ja tatsächlich beim National Board of Review, was glaube ich einfach so eine Kritikerversammlung ist, was wir hier in Deutschland nie machen würden, weil wir alle viel zu egozentrisch dafür sind.
Wir sind beide auch nicht im Kritikerverband, oder?
Gibt es den?
Ja, es gibt einen Verband der deutschen Filmkritiker, glaube ich. Die zeichnen doch auch den Filmkritikerpreis aus.
Wieso haben wir den denn noch nicht bekommen?
Weiß ich nicht. Sollen wir unser eigenes Ding gründen?
Du meinst den Robert und David Hein Gedächtnispreis, den nur wir jedes Jahr bekommen?
Nee, wir machen irgendwie die coolen
und
Kritiker. Und
zum 48. Mal in Folge, welche Überraschung, Robi und Devi. Da hatte bei den NBR, also National Board of Review, hatte Wicked den Hauptpreis gewonnen. Beim, ich glaube, bei den Gotham Film Awards oder New York Film Critic, also jetzt kommen ja diese ganzen Preise, wo ihr auch sagt,
ja,
so,
Los
hä,
Angeles Critics waren jetzt
da
auch
hatte
ja
dann
Nora
The Brutalist
gewonnen.
Hat
Nora gewonnen.
Ah, okay, also es ist dieses Jahr wirklich so, dass ich sage, ich kann gerade nicht sagen, wer wohl sich als klarer Favorit herauskristallisiert, weil in Nora,
alle
The Brutalist,
gleich mittelmäßig sind.
Alle The Brutalist hast du ja noch nicht gesehen, in Nora ist auch ziemlich
ja,
gut.
Ja,
aber
wenn ich jetzt anfange, The Brutalist zu sehen, dann schaffe ich den dieses Jahr nicht mehr.
Ja, stimmt. Wenn wir hier jetzt mal durchgehen, Brutalist, Konklave, du hast jetzt ja natürlich viel nicht gesehen, aber was wäre bei bester Film Drama und bester Film Musical, was wären so deine Favoriten?
Also Drama, Brutalist, nee, ist mir zu, also warte... Wahrscheinlich Complete Unknown ans Blau getippt, obwohl ich ihn nicht gesehen habe.
Du hast ihn noch nicht gesehen.
Ja, aber James Mangold, ich glaube, der macht
das. Ich hätte jetzt gesagt, dass du Dune Part 2 sagst.
Nee, ich fand ihn ja nicht so gut wie der Rest der Welt. Mhm. Und bei Comedy Musical, tja, das ist für mich, also weil ich auf Comedy Musical schaue, dann ist es A Real Pain. Weil Nora und Substance gehören für mich zu Drama rein. Und dann hätte ich wahrscheinlich The Substance vielleicht sogar dort gegeben.
Ja.
Ja.
Bei Drama wäre es bei mir Konklave und bei Musical ganz klar Challengers. Es ist natürlich kein Musical, aber ne, wir haben.
Stimmt, da ist ja auch Challengers.
Challengers mit drin und das
ist
für mich der.
Ja, aber Challengers ist ja auch nicht Komödie-Musik. Es gehört ja auch in die andere Kategorie.
Nee, diese Kategorien sind absoluter Stuss. Also ja. Ich finde es auch so abstrus, dass in beste Schauspieler. Unterteilen sie ja nicht nur in Männer und Frauen, sondern auch nochmal in beste Schauspieler, Drama und Komödien. Dadurch hast du da viel zu viel.
Da können sie aber alle sagen, sie sind Golden Globe nominiert.
Ja.
Daniel Craig finde ich spannend für Queer. Ich denke, du wirst damit...
Du hast ihn ja jetzt schon gesehen, ne?
Also, Stranger Things. All of Us Strangers. Das Kindergarten homosexuellen
die
Sex.
Die Sexszene?
Das Ding ist voll.
Ja? Yeah?
Mit Daniel Craig nimmt auch alles im Mund und schluckt, was gehen kann. So ungefähr.
Sieht man aber nicht konkret, ne?
Über der Hose, das Glied in der Hand und in den Mund. Und dann
echt?
Aber auch nackt, der Kopf davor, nicht in den Mund. Und ich glaube auch Körperflüssigkeiten. Es ist sehr explizit, aber immer noch so gedreht, dass du nie exakt den pornografischen Akt sehen würdest.
Ja.
Aber ich sag mal, ist ja Luca Guadagnino. Hier hat er jetzt die erwachsene Version von Call Me By Your Name gedreht. Mhm. Die zu einem Drogentrip auch irgendwann wird. Ein sehr leidenschaftlicher Danny Craig, der eigentlich sehr verletzlich und auf der Suche nach Liebe ist. Aber
ja.
Der Film ist abstrus, auch ein Teil von
okay.
Mir.
Ja. Die Nominiertenliste ist wieder, also da sind auch so Leute dabei, bei denen ich das dann nicht ganz verstehe. Gerade so Sebastian Stan als Donald Trump in The Apprentice.
Guck mal, Glenn Powell für Killer Romance.
Ja, also da merkst du auch so, das ist so random zusammengeworfen. Hugh Grant in Heretic fand ich auch, war nicht schlecht, aber also jetzt nicht preisverdächtig.
Aber dadurch, dass es diese Kategorien gibt, hat Emilia Perez jetzt 10 Nominierungen und schreibt damit Rekord. Da komme ich irgendwie nicht so richtig mit tatsächlich.
Nee.
Die anderen Filme da, Brutalist, Conclave, Anora, Substance, Challengers, Real Pain, also alle, die da runterkommen in der Anzahl der Nominierungen von 7 bis 4, sind alles auch Oscar-Contender. Auch so ein Der wilde Roboter, Complete Unknown, alles steht Kopf 2, gar nicht viele Überraschungen. Wicked jetzt 4, das wird sich bei den Oscars nicht widerspiegeln, weil es eben hier diese Unterkategorien nicht gibt. Damit finde ich aber ehrlicherweise auch, es fühlt sich eher wie ein bisschen schwächeres Jahr an, wenn ich so an die anderen Jahre mal so zurückdenke. So
also,
die mittelgroßen, starken Filme, alle relativ kleine Filme, in denen sich die Leute zumindest in Deutschland nicht mal zufällig verlaufen.
Also ich bin jetzt auch gerade dabei, meine Bestenliste fürs Jahr zusammenzustellen und auf dem ersten Platz ist ein Film aus dem letzten Jahr. Also Zone of Interest ist ja bei uns erst dieses Jahr gestartet, aber eigentlich fand der schon im letzten Jahr statt und wurde da auch unter anderem der Presse und den US-Amerikanern gezeigt und hat ja auch schon einen Preis gewonnen. Und das fühlt sich dann immer so an, am Ende des Jahres einen Film zu prämieren, der eigentlich schon veraltet ist. Und was aber aus diesem Jahr übrig geblieben ist, ist ehrlich gesagt nicht so doll. Ich habe eine volle Top 10, aber ich bin nicht so richtig glücklich damit.
Ja, aber würdest du jetzt von 10 Jahren rückblickend eine Top 25 machen, würde aus diesem Jahr vielleicht kaum einer übrig bleiben?
Keiner.
Challengers vielleicht? Hm.
Challengers noch am ehesten oder Zone of Interest, weil beide fand ich toll, aber danach wird's, also ich will gar nicht sagen düster, danach sind auch noch tolle Filme und meine Top Ten sind gute Filme drin, aber ich hatte schon Jahre, wo ich dachte so, boah, ich weiß gar nicht, da muss ich jetzt einen Film rausnehmen oder eine Top 12 draus machen, weil ich eigentlich keinen rauslassen möchte. Und das siehst du irgendwie auch hier bei den Nominierungen, ne, wo viel zu viele drin sind. Also ein Film, der mir aufgefallen ist, der immer wieder aufgekommen ist, ist All We Imagine as Light.
Das ist mir so schon 2 oder 3 Mal gezeigt worden in der Presse.
Ja, irgendwie scheint es was Indisches zu sein oder so, der hier mehrfach nominiert wurde, von dem ich ehrlich gesagt nicht viel mitbekommen habe. Da werde ich nochmal ein Auge drauf werfen. Ansonsten fand ich schön, dass Flow, über den ich neulich einmal gesprochen habe, dieser Katzenfilm, ist für den besten Animationsfilm nominiert. Memory of a Snail, dieser Nachfolgefilm von dem Mann, der Marion Max gemacht hat, diesen großartigen Stop-Motion-Film. Der wilde Roboter ist da nominiert. Also ich finde schön, dass neben so Blödsinn wie Vaiana 2 und Alles steht Kopf 2 eben auch so Animationsfilme mal nominiert oder bedacht werden. Die werden es dann wahrscheinlich nicht gewinnen, aber immerhin werden die überhaupt erwähnt und neben den großen Massenprodukten. Also ich finde das super seltsam, dass die zweiten Teile von etwas, die gerade wie bei Moana 2, über den kann man sich möglicherweise streiten, ich habe ihn nicht gesehen und Alles steht Kopf 2 habt ihr ja alle großartig gefunden, aber bei Moana, wieso wird denn sowas nominiert? Also was soll denn das?
Gladiator 2 ja auch.
Ja, ist der nominiert worden?
2 Mal.
Ja.
Ich habe nicht drauf geguckt, aber bestimmt Denzel Washington und...
Also es gibt ja eine extra Kategorie Film- und Box-Office-Leistung. Was soll das? Das habe ich
ja, diese Preise wollen irgendwie populär werden und deswegen, oder populärer wieder und deswegen muss er irgendwie...
Also da ist
Twist, die Stimme der Leute muss wieder gespiegelt werden.
Ja.
Gibt es im Deutschen Filmpreis ja auch. Ich frage mich bei den Oscars, ist das jetzt eigentlich was draus geworden mit der Stunt-Kategorie?
Nee, bisher nee, nicht. Nee. Nur, ist nur bekannt, dass Conan O'Brien die nächste Veranstaltung moderiert und da freue ich mich ehrlich gesagt drauf.
Ansonsten Serien, The Bear, David, meisten Nominierungen, The Bear, Only Murders in the Building, Shogun. Und dann gibt es einfach 12 Serien mit 3 Nominierungen. Ja, da haben wir einiges von besprochen und anderes auch nicht. es gibt wirklich wahnsinnig viel zu sehen.
Ja.
Nächste Woche haben wir wieder einiges dabei. Genau. Oder möchtest du dir noch was sagen, was Wichtiges?
Nee.
Gut, David, dann geh mal wieder nach Hause in dein internetfreies Leben.
Genau, danke.
Zähl da mal eins und eins zusammen.
Ja.
Und nächste Woche hören wir uns.
Du zurück auf die Brücke des Todessterns.
Auf die Brücke des Todessterns. Von dort überblicke ich mein Reich.
Kerzen an Bord.
Alles, was das Licht berührt.
Ja.
Und bis dahin hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.